herzlich willkommen bei Pool Artists.
Ja, das ist sehr lustig. Ich habe tatsächlich nicht mit, aber neben ihm auch mal ein Bier getrunken. Und zwar in Cannes gibt es ja dieses furchtbar teure Hotel. Als ich das erste Mal in Cannes war, da gibt es dieses eine ganz große Hotel, von dem mir jetzt der Name schrecklicherweise nicht einfällt, so ein Riesenkasten, wo auch immer die ganzen Interviews gemacht werden und so. Und da fand ich mich am ersten Abend wieder in einer Bar und da gab es ein Bier, das hat wirklich ungelogen 16 Euro gekostet. Und es war kein großes Bier. Da dachte ich wirklich, das kann nicht wahr sein. Da war ich schon mal bedient. Es war auch jetzt nicht irgendwie so eine tolle Bar mit Blick auf die Croisette. Ja. Nein, das war total überfüllt. Haufen Journalisten rannten da rum. Es war wirklich ätzend. Es war mega laut und so. Und das einzig Gute war, ich wendete mich total frustriert mit meinem 16-Euro-Bier von dieser Bar ab und stehe wirklich unmittelbar vor Jim Jarmusch und dachte, wow. Und da hat das Bier gleich dann doch geschmeckt irgendwie, weil das fand ich irgendwie cool. Aber ich habe mich natürlich nicht getraut, ihn anzusprechen, klar. Also das traut man sich als Fanboy dann nicht so. Stimmt.
1, 2, 3, 4. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen der Nils-Burkeberg-Erfahrung, zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Und ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast, der wirklich schon seit Beginn dieses Podcasts ganz oben auf der Wunschgästeliste steht. Er ist ein wahnsinnig toller Regisseur und er bringt heute auch juristische Erfahrung mit, von der er uns sicherlich erzählen kann. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Andreas Dresen.
Hallo Nils, danke für das Opening.
Hallo Andreas. Ich finde ja wirklich, dass du bist ja einer, ich meine, das ist jetzt gar nicht so eine richtige Frage und ich weiß auch nicht, was man darauf antworten soll, aber ich finde schon, dass du, was das zeitgenössische deutsche Kino betrifft, einer der, sagen wir mal, Top 3 wichtigsten deutschen Regisseure bist. Weil ich finde, dass du so, also du bist ja sehr abwechslungsreich in deinen Stoffen und trotzdem bist du so ein bisschen so ein, also ich glaube so, dass, wenn ich jetzt Feuilleton-Redakteur wäre, dann würde ich jetzt sagen, du bist ein Chronist der deutschen Geschichte.
Ach du Scheiße, ja. Ja, naja, das hat sicherlich damit zu tun, dass ich mich für die politischen Dinge auch immer interessiert habe irgendwie und dass sich dann in den Geschichten auch irgendwo in gewisser Weise wiederfindet, mal mehr, mal weniger, sage ich mal. Ja. Das ist schon auch manchmal ein bisschen kurios, weil die Filme teilweise ja über eine extrem lange Zeit entstehen und dann kommen die manchmal so raus und man sagt, ja, das ist der Film zur Stunde. Ich habe in Wirklichkeit aber 14 Jahre an dem Ding gearbeitet. So. Das ist manchmal schon ein bisschen seltsam mit dem Chronist sein. Ne? Weil Film ist natürlich eigentlich eine sehr, sehr langwierige Angelegenheit deswegen kann man eigentlich so auf tagesaktuelle Dinge nicht wirklich reagieren, finde ich. Das dauert einfach zu lange, jedenfalls im Spielfilm. Wundere mich immer, dass das Theater das eigentlich nicht schlagkräftiger übernimmt, weil die können. Ja. Die können ja nun wirklich heute gucken und in 4 Wochen die Inszenierung raushauen oder sagen wir mal in 5, aber im Prinzip würde es gehen, ja.
Das ist ja, wenn du vom Theater sprichst, dann sprichst du ja sozusagen auch aus berufenem Munde, denn du bist ja im Theater quasi groß geworden.
Ich bin tatsächlich im Theater groß geworden. Meine Mutter Schauspielerin, mein leiblicher Vater Theaterregisseur, später also erst im Schauspiel, dann später ist er zur Oper gegangen und mein Ziehvater Christoph Schroth, mit dem ich eigentlich zu Hause aufgewachsen bin, weil meine Eltern haben sich sehr früh scheiden lassen. Der war auch ein großer Theatermann und insofern habe ich eigentlich immer als Kind in irgendwelchen Kantinen gehockt.
Also. Wie muss man sich denn so eine Kindheit im Theater vorstellen? Also ist das irgendwie, bist du überall rumgerannt und jeder kannte dich und du konntest machen, was du wolltest oder war da auch viel Disziplin verlangt oder?
Naja, also meine Eltern haben sich früh scheiden lassen, hatte ich ja schon gesagt und meine Mutter ist halt mit mir, hat mich über 10 Jahre erstmal alleine großgezogen und das ist, wenn man Schauspielerin ist, gar nicht so einfach, wohin mit dem Kind? Ja. Und also das tagsüber ging das noch ganz gut. Es gab tatsächlich im Schweriner Theater, wo meine Mama damals war, einen Theaterkindergarten, der war im Theater drin. Also sie konnte auf dem Weg zur Probe mich in diesem kleinen Kindergarten, der da im Keller war, abgeben und nach der Probe wieder abholen. So war sehr komfortabel und das war auch wirklich ein netter Kindergarten. Da waren natürlich die Kinder von den ganzen Theaterleuten. Ja. Und aber was machst du jetzt abends, wenn die Vorstellung ist? So. Ne? Und sie musste natürlich als Schauspielerin abends viel spielen. Mhm. Und da mussten dann immer irgendwelche Kollegen oder Leute aus dem Haus, ich habe in so einem Hochhaus gewohnt, Neubaugebiet, irgendwelche Nachbarn mal nach mir geguckt oder so. Ich war tatsächlich dann aber auch schon, obwohl ich noch sehr klein war, recht viel alleine dann abends auch zu Hause und musste so recht früh so selbstständig werden. Und nachmittags, wenn dann irgendwie nach der Probe, habe ich auch meine Zeit durchaus in der Kantine verbracht und sah dann irgendwie die Schauspieler in irgendwelchen seltsamen Kostümen, aber Zigarette rauchend, Schnaps trinkend. Natürlich wurde unheimlich viel getrunken in diesen Kantinen damals noch. Und das war schon ein bisschen mein Alltag irgendwie. Ich hatte mich dann daran irgendwie auch gewöhnt.
Wird ja auch heute noch, ne? In Kantinen, so in Theaterkantinen, wird ja immer noch gerne irgendwie einer getrunken, auch so nach der Vorstellung vor allem.
Ja, vielleicht eher nach der Vorstellung, weil ich habe manchmal auch so das Gefühl habe, dass das heutzutage alles so furchtbar korrekt geworden ist. Ist man das gar nicht mehr so macht, so diese Exzesse. So. Es gab ja früher noch so Schauspieler, so wie, was weiß ich, so eine Legende wie Rolf Ludwig am Deutschen Theater, der ja irgendwie ganze Vorstellungen betrunken gespielt hat. Von dem gibt es ja die schöne Anekdote, dass er eines Abends wirklich total betrunken ins Deutsche Theater kam und dann hat die Regieassistentin zu ihm gesagt, sag mal Rolf, irgendwie das geht doch nicht, du kannst doch nicht total besoffen die Vorstellung jetzt hier spielen. Sagt er, wieso, ich bin doch das ganze Stück über betrunken. Und so sagt sie, ja, aber im zweiten Akt nicht. Und er sagt, spiele ich dir. Das nennt man schauspielerische Effizienz, ja. Und ich habe manchmal so heutzutage das Gefühl, sowas gibt es eigentlich so gar nicht mehr so richtig. Ich weiß es nicht genau.
So Halunken quasi.
Ja, so diese wirklichen wilden Jahre auch so an der Volksbühne, was hier dann so getrunken wurde unter Frank Castorf und so. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch so dolle ist da. Ja.
Aber wenn ich so mal irgendwie Freunde oder SchauspielerInnen, mit denen ich befreundet bin, am Theater besucht habe, ist es eigentlich wirklich jedes Mal nach der Vorstellung noch irgendwie in die Theaterkneipe gegangen und die Nächte wurden lang. Ich finde das auch sehr interessant, weil ich finde Theater ganz faszinierend. Ich habe früher auch selber ein bisschen Theater gespielt, da war ich noch Jugendlicher und habe am Professionellen Theater in Bonn gespielt. Und ich finde das so faszinierend, wenn ich das jetzt so heute beobachte, die Schauspieler nach einem Stück, dann ist da so ein, die, dann gehen die so in die Kneipe, weil die noch so brennen, weil die sich irgendwie dann so runterpegeln müssen, irgendwie nach der Vorstellung.
Ja, man hat ja auch irgendwie angeblich so einen Freifahrtschein irgendwie als Schauspieler nach der Vorstellung. Man ist ja irgendwie eine bestimmte Zeit, wenn man da von der Bühne runterkommt, nicht ganz zurechnungsfähig. Ja, genau. So, also irgendwie ist man so ein bisschen durchgeknallt und man braucht dann wirklich auch erstmal so eine Zeit, denke ich, irgendwie wieder so runterzukommen auf so ein halbwegs normales Level. Du kannst ja nicht bis abends um 11 oder gar, bei Castorf geht es ja dann bis nachts um 1, geht die Vorstellung. Du kannst ja nicht nach so einer 7-Stunden-Vorstellung, wo du auf der Bühne dich nass geschwitzt hast, dann mit einem Schlag ins Bett gehen. Ja. Da ist ja der Adrenalinpegel.
Okay, tschüss, bis morgen.
Ja, naja. Das ist auch der Grund, weshalb man nach dem Drehen dann gerne abends noch ein Bier trinkt. Ja, ich bin viel zu aufgeregt dann noch, viel zu sehr unter Strom irgendwie. Ich könnte mich da nicht sofort hinlegen, obwohl ich total kaputt bin. Ja. Aber man braucht dann irgendwie noch so diese Zeit, wo man so ein bisschen wieder abbaut. Ja.
Aber glaubst du, dass das Aufwachsen in so einem Umfeld, in so einem Milieu etwas ist, was einerseits dir heute hilft, weil du sozusagen auch gerade mit Schauspielern deswegen irgendwie gut arbeiten oder die vielleicht auch besser verstehen kannst als andere KollegInnen, die irgendwie nicht so mit Schauspielern aufgewachsen sind und auch nicht so diese Art kennen, die manche von denen an den Tag legen oder so?
Weiß ich jetzt gar nicht so richtig, aber also sicherlich hilft das, weil ich kenne natürlich insbesondere das Theatermilieu und ich arbeite ja auch im Film tatsächlich durchaus gerne mit Theaterschauspielern. Ich habe da überhaupt keine Berührungsängste. Es gibt ja Kollegen, die sagen, na, das ist dann manchmal ein bisschen zu groß, da muss man so bremsen. Finde ich eigentlich grundsätzlich gar nicht so. Und also ich kann damit sehr gut umgehen und das Milieu ist mir vertraut, würde ich sagen. So. Und ich habe da auch durchaus meinen Spaß mit, so auch wenn der Tonfall mich manchmal ein bisschen nervt. Ja. Also so, ich mag gar nicht so dieses eitle Schauspielergehabe. So, das finde ich, ich bin eigentlich lieber so mit Leuten zusammen, die sehr bodenständig sind und sich nicht allzu wichtig nehmen.
Ja. Ich finde, manchmal ist das ja auch hat das auch so ein Faszinosum, wenn die so eine Show machen oder so. Also das, ich nehme das halt nie ernst, so, aber ich kann dem trotzdem was abgewinnen. Irgendwie.
Ja, na, ich liebe sie ja auch. Sonst würde ich ja nicht so gerne mit Schauspielern arbeiten. Das ist ja auch irgendwie ein lustiges Völkchen. Und ich kann mich auch gut auf Schauspieler einlassen. So, manche brauchen ja auch manchmal so ein bisschen den Theaterkrach. So, also ich weiß noch, als ich mit Alexander Scherr dann zum ersten Mal gearbeitet habe, das war bei Gunda Kameramann, da waren wir im Tonstudio und haben die Songs aufgenommen, bevor wir den Film gedreht haben. Und wir hatten echt nicht viel Zeit da im Studio, um, ich weiß nicht, insgesamt 17 Songs aufzunehmen. Ich glaube, wir hatten 3 oder 4 Tage oder so. Das war ein ganzes Album, was wir da aufgenommen haben. Und da sind wir am ersten Tag total aneinander geraten, weil er irgendwie den Plan anders machen wollte und so. Und da haben wir uns auch so richtig angefaucht und ich habe Türen geworfen und so sowas. Und am nächsten Tag konnten wir aber total drüber lachen und ich habe dann auch zu ihm gesagt, du, ich kenne das und manchmal ist das ja auch, manche Schauspieler brauchen das ja auch aus der Spannung zu produzieren und das kann ich dann auch geben, wenn ich merke, dass der Partner das braucht. Ich selber brauche das gar nicht so. Ja. Ich finde nur, wenn man sowas macht, das ist okay, aber man muss danach auch wieder fröhlich ein Bier miteinander trinken können und dann ist das total in Ordnung. Das gehört halt auch ein bisschen mit dazu irgendwie, dass mal eine Reibung ist und eine Spannung ist so.
Ja, das, ich bin tatsächlich auch zu harmoniesüchtig, um so eine Spannung auszuhalten, aber ich, also zum Beispiel mit Alexander habe ich auch mal gearbeitet, weil ich habe so 2 Podcasts inszeniert und Regie geführt bei so im fiktiven Podcast und bei beiden hat Alexander mitgespielt. Mhm. Und der ist ja auch wirklich, wenn der schon reinkommt, das ist ja
das ist eine Erscheinung,
muss man wirklich sagen.
Na, wir spielen ja zusammen in der Band und wir haben ja nun wirklich auch verschiedene Filme miteinander gemacht und das macht wirklich, ich liebe ihn, wir sind befreundet, das ist wirklich ein super Typ, finde ich. Und ich mag den wirklich super gerne und ein grandioser Schauspieler und ein toller Sänger übrigens auch und so ein herzensguter, herzenswarmer Mensch so und er versteckt sich halt hinter seiner Pose so, das finde ich aber total, mich rührt das und ich liebe das an ihm auch so und wenn man dahinter guckt, sieht man halt den wunderbaren Menschen so, aber manche haben vor ihm Angst, das ist lustig, ja, also und aber die kennen ihn halt nicht gut genug.
Ja, das, ich glaube das auch, dass es manche Menschen verschreckt, aber ich habe das auch, ich habe den auch jedes Mal, wenn wir gearbeitet haben, es war, waren insgesamt 2 Tage jetzt, aber ich habe jedes Mal so gemerkt, dass da ein wahnsinnig super Typ hinter diesem ganzen Buhai steckt und so. Und
ja, das ist ja, wie gesagt, auch mehr so das Äußere. Ja. Also und mich rührt das ja immer, wenn Leute gerne so cool sein wollen. Ja, das zeigt ja eigentlich fast immer, dass sie gar nicht so cool sind in Wirklichkeit, ja, weil sie so diese Attitüde so rüberbauen. Aber das finde ich bei ihm wirklich super charmant. Aber man muss es durchblicken, klar. Ja. Und wie gesagt, ich kann mit ihm einfach super gut arbeiten, weil wir haben dann so ein Frotzelton miteinander, das macht dann auch schon Spaß, ja.
Na, das ist ein super Typ. Und das, ich meine, den Gundermann hat er bei dir gespielt, das war ja schon fantastisch und jetzt in dem Kurnas-Film von dir hat er ja diesen Anwalt gespielt und das ist so geil, wie er dieses spröde norddeutsche Reinhard Maige irgendwie verkörpert, was man bei Alexander nicht so erwartet auch. Das finde ich extrem überraschend, wie der sich das drauf geschafft hat.
Ja, das ist so ein Verwandlungsschauspieler. Es gibt ja so Schauspieler, sag ich mal, so ein Typ wie Jean Gabin, der ist irgendwie immer Jean Gabin. Das ist auch toll. Ich sehe ihm gerne dabei zu, wie er Jean Gabin ist, weil sich in dem Gesicht auch alles so spiegelt. Und dann gibt es aber Schauspieler, von denen man gar nicht so richtig weiß, wie die eigentlich aussehen. So. Und Alexander ist so ein Typ. So. Also der kann sich halt komplett in andere Menschen, so reinmorphen, würde ich sagen. So. Und das, und der ist dabei auch unglaublich fleißig. Also er bereitet sich wirklich akribisch auf solche Sachen vor. Also er trägt das gar nicht wie so eine Standarte vor sich her. Also aber auch jetzt bei Rabih Kurnaz, er ist zigmal in Bremen gewesen, war mit Bernhard Docke, seinem Vorbild dort, dem Originalanwalt, tagelang zusammen, hat den in der Verhandlung beobachtet und so und baut den dann so Schritt für Schritt nach, so hört sich den Dialekt an, die Gesten, die Haltung, die er hat körperlich und so und dann geht das bis hin zu solchen Details, dass er dann sagt, ich brauche unbedingt deine Originalbrille, die du in der Zeit getragen hast, Bernhard. Und dann hat Bernhard irgendwie die gesucht und hat die auch gefunden. Das ist eine +4, also wirklich, krass. Das ist schon eine krasse Brille. Ja. Und Alexander wollte aber, er hat gesagt, ich will die Welt mit deinen Augen damals sehen, so, und hat diese Originalbrille aufgesetzt und hat sich dann tatsächlich Kontaktlinsen machen lassen mit -4, damit er dann wieder gucken konnte als Schauspieler, sonst wäre er ja überall gegengerannt, so, und also der macht dann so eine Sachen, weil er das für sich physisch braucht, so, und so erobert er sich so Schritt für Schritt eine Figur, und das finde ich schon total interessant, das ist ein sehr aufwendiger Prozess.
Ja, so ein bisschen Method-Acting im Grunde genommen.
Ja, ein bisschen schon, ja.
Ja, das, ich finde auch, dass der immer extrem gut vorbereitet ist, also so habe ich ihn zumindest erlebt.
Ja, ist er,
definitiv. Und das ist wirklich diese Aktivität, Akribie. War das dann Bernhard vielleicht auch, ich meine, er kannte ihn ja nicht, war ihm das dann vielleicht auch so am Anfang vor allem so ein bisschen unheimlich?
Ja, ja, er hat dann hinterher auch gesagt, er hat meine Persönlichkeit gekapert, hat er dann immer gesagt. Er hat ihn so gekapert, ja, also das ist auch lustig. Also und ja, aber die beiden mögen sich natürlich total. Also ja, die haben ja auch doch dann einiges an Zeit miteinander verbracht.
Du hast ja auch, du hast mal in einem Interview erzählt, dass ein großes Privileg dieses Berufs oder vor allem auch jetzt eben an der Arbeit von Rabir Kurnaz ist, dass du jetzt auch mit der Familie Kurnaz und eben auch Bernhard, mein Anwalt, befreundet bist, dass du jetzt wirklich sagen kannst, das sind Freunde von dir.
Ja, das finde ich total schönen Aspekt meines Berufes, dass man so in ganz unterschiedliche Lebensbereiche reinschaut, wo man sonst nicht hinkommt. Ja, also ich meine, für mich war das schon total interessant, tagelang mit Murat Kurnaz sprechen zu können und aus erster Hand mal zu erfahren, was Guantanamo eigentlich bedeutet. Das ist schon sehr unheimlich. Mhm. So, also ich meine, man sitzt dann jemandem gegenüber, der tagelang gefoltert wurde. So, und das, da tastet man sich dann auch erstmal ran und dann irgendwann lernt man sich immer besser kennen. Und das ist natürlich, sowas ist für mich auch total aufregend, solche Erfahrungen zu machen. Und ich finde das immer wieder bei jedem Film interessant, was man alles lernt. Ja, also und in welche Bereiche man vordringt. Und natürlich war das für mich bei Rabir Kurnaz auch schön, die ganze Familie kennenzulernen, die Brüder von ihm, natürlich Rabir selbst so und das, wir mögen uns wirklich total jetzt so. Wir haben Kontakt und ich bin mir ganz sicher, das wird auch über den Film hinaus bleiben. Mhm. Und das sind einfach große Geschenke und es gibt auch Filme, da sind diese scheinbaren Nebenaspekte manchmal wichtiger als der Film selber. So, also bei Halt auf freier Strecke, ein Film über einen Familienvater, der an einem Hirntumor stirbt, da war der Aspekt des Filmemachens zum Beispiel für mich fast wichtiger als das Ergebnis, weil ich so eine innere Reise auch vollzogen habe für mich. Was bedeutet das eigentlich? Und man verdrängt ja das Thema Sterben auch aus dem Leben, mhm, so und will damit eigentlich möglichst nichts zu tun haben, wie das verbotene Zimmer im Märchen. An die Tür gehe ich nicht ran. Ja. Ja. Und das war dann durchaus interessant, die mal zu öffnen. Das blieb auch nicht folgenlos, aber es war ein total interessanter Vorgang. So, deswegen war der Film für mich zum Beispiel wie so eine innere Reise. So, und ich habe da wahnsinnig viel für mich selber irgendwie mitgenommen. Und solche Aspekte des Berufes, die finde ich immer unheimlich spannend, weil wenn man die Arbeit so ernst nimmt und so und dann da so reinkriecht, dann lernt man eben Menschen und Themen ganz intensiv kennen. Ja. Mhm. Finde ich schön.
Und also brauchst du das Filmmachen als Katharsis?
Ja, als Katharsis weiß ich gar nicht. Doch auch. Es auf jeden Fall bringt es sehr viel Farbe in mein Leben und lässt mich immer wieder neue, als ob man so aus einem Zentrum heraus in immer wieder andere Richtungen eines Kreises so weiter vorstößt und den erweitert so und ins Leben so reinkriecht aus unterschiedlichsten Perspektiven. Das finde ich schon sehr, sehr spannend so, weil die Abläufe der Arbeit, ich meine, wem sage ich das, du hast ja auch mal Film studiert, mhm, so, die sind letztendlich immer doch ähnlich so. Du bereitest einen Film vor, du musst den besetzen, du suchst die Motive und dann, also es gibt da auch durchaus Routinen so, die auch sehr viel mit Handwerk zu tun haben, aber die Themen, mit denen man zu tun hat, die sind halt jedes Mal total anders und dadurch kommt man in den Genuss, andere Aspekte von Leben kennenzulernen und eben auch ganz unterschiedliche Menschen.
Aber es sind ja dann immer Aspekte des Lebens, die du kennenlernen willst sozusagen, also es ist ja, dir passiert ja kein Film.
Ja, ja, na, also ich muss darauf hinreichend neugierig sein, weil ich meine, ich muss ja davon ausgehen, dass mich ein Film mindestens 2 Jahre meines Lebens beschäftigt, wenn nicht sogar noch viel, viel länger. Ja. Und dann muss das Thema natürlich einem so wichtig sein, dass man das Gefühl hat, ich will jetzt da 2 Jahre oder noch viel länger mit durch die Gegend spazieren. So. Und natürlich kommt auch mal vor, dass das nicht zu Ende geht, dass ein Film irgendwo abbricht.
Hast du so in der Schublade so mehrere Filme, die es einfach nie geworden sind? Ja. Oder wo du auch so denkst, irgendwann komme ich da nochmal drauf zurück?
Das eher nicht. Also es gibt tatsächlich Projekte, die komplett gestorben sind, ja, aus irgendwelchen Gründen so. Und ich bin dann halt auch immer der Meinung, ehe man den ganzen Aufwand betreibt und einen schlechten Film zu drehen für viel Geld mit ganz viel Arbeit von vielen Leuten, so, dann breche ich lieber vorher ab, wenn ich das Gefühl habe, das kriege ich nicht in den Griff. So. Ja. Und es gibt manchmal Stoffentwicklungen, da hat man so unterwegs plötzlich das Gefühl, ah, das haut jetzt doch nicht so richtig hin, wie wir uns das gedacht haben und so. Und dann kommen Zweifel. Ich meine, die Zweifel kommen eigentlich immer so. Man muss nur dann hinreichend abwägen, wann sind die Zweifel so substanzieller Natur, dass es wirklich besser ist, aufzuhören. Ne? Also es gab Projekte, Gundermann war auch so eins, wo sowohl die Drehbuchautorin Laila Stieler als auch ich im Grunde genommen abwechselnd der Meinung waren, das wird nichts. So. Und wir haben uns dann zum Glück nie gleichzeitig, so dadurch ging der Film dann doch immer irgendwie so weiter. Waren ja auch 12 Jahre alles in allem. Und also sowas passiert schon, aber es gibt eben auch Filme, die sind komplett abgebrochen, wo ich dann aufgehört habe.
Und du kannst dann auch gut loslassen.
Naja, das tut schon weh, ja. Weil da steckt ja dann teilweise jahrelange Arbeit drin und das ist schon nicht schön, sage ich mal. Und innerlich weint man dann schon und man denkt, ach, ja, mal davon abgesehen, dass das ja nicht bezahlt wird, diese ganzen Phasen. Stimmt, ne? Man entwickelt teilweise Filme über eine ganz lange Zeit, ohne irgendwas dafür zu bekommen. Das ist einfach erstmal nur Liebe und Zeit, die man da investiert so und hofft natürlich irgendwann, dass daraus ein Film entsteht. So. Manchmal kann man irgendwie gerade für die Drehbuchautoren irgendwie noch eine Förderung kriegen auf so einer Reise und so. Aber es ist natürlich immer bitter, wenn man merkt, man hat sich da geirrt und jetzt waren 4 Jahre vielleicht umsonst. So, das kann passieren. Aber ich, wie gesagt, ich finde das weniger schlimm, als einen schlechten Film dann daraus auch noch zu machen. Wenn man es vorher weiß. Ja, also.
Ja gut, verbissen dran festzuhalten, ja, ist natürlich auch
nur dann aus Prinzip machen wir das jetzt auch noch.
Ja, das stimmt. Das kann dann auch sehr schnell unangenehm werden. Aber bist du denn jemand, der grundsätzlich, also was wir zum Beispiel, was uns auch an der Filmhochschule, da hat man unterschiedlichste Kurse und so, dann hat man irgendwie als Regisseur auch Kurse bei Produzenten, die einem erklären, wie man Produzenten gefällt, sozusagen. Und da kriegt man immer wieder so dieses Fahrstuhl-Pitchen, diesen Elevator-Pitch beigebracht, dass man es schaffen muss, einen Film irgendwie in 2 Sätzen zu erzählen, sonst springen sowieso sofort alle ab. Machst du das und kannst du das bei jedem deiner Filme?
Also das habe ich nicht gelernt, weil ich wurde ja im Osten ausgebildet an der Filmhochschule in Babelsberg.
Da war das der Paternoster-Pitch.
Ja, da gab es das eigentlich so gar nicht, weil ich wäre ja eigentlich sonst nach der Filmhochschule, also im Osten durfte man ja sowieso nur studieren, wenn man quasi eine Arbeitsplatzgarantie danach hatte. Man wurde ja zum Studium delegiert von einem Praxisbetrieb. Ja, also ich hatte ein Volontariat im DEFA Spielfilmstudio und wurde dann nach dem Volontariat zum Studium delegiert, wäre da 1991 nach dem Studium auch schön hin zurückgekehrt und dann hätte ich wahrscheinlich 10 oder 15 Jahre Regieassistenz gemacht, ehe ich meinen ersten eigenen Film hätte machen dürfen. Und das Thema mit kurzem Pitch stand da gar nicht, weil da gab es zum Beispiel eine Abteilung, die nur für Stoffentwicklungen zuständig waren und einem dann so auch Drehbücher angeboten haben. Ah, ja. Schon sehr komfortabel. Studiosystem im Grunde genommen. Ja. Und deswegen habe ich das zum Beispiel, dieses Pitchen und mit Produzenten umgehen, das wusste ich alles gar nicht. Dann kam der Mauerfall und ich stand plötzlich da und dachte, was ist das denn jetzt hier? Wo gehe ich denn jetzt hin? So, DEFA-Studio hatte zu, wurde in kürzester Zeit geschlossen, abgewickelt und mein schöner Job auf Lebenszeit war hinüber. Und jetzt stand ich auf dem vielgepriesenen freien Markt rum und dachte, und nu? Ja, also und ich glaube, ich war da auch wirklich ziemlich ungeschickt die erste Zeit. So. Und ich habe zum Glück relativ schnell dann einen Produzenten gefunden, Wolfgang Pfeiffer, hier aus Berlin. Der hatte einen Studentenfilm von mir gesehen bei der Berlinale 1991 im Forum des jungen Films, war der eingeladen. Und da passierte dann das, was man sich so erträumt. Ich ging aus dem Kino von der Vorführung und da stand am Ausgang der Akademie der Künste hier an Seeartenweg der Wolfgang Pfeiffer und sagte, ich bin Produzent, kann ich dir helfen, deinen ersten Film zu machen? Okay. Ja, ein Traum. Da dachte ich, na wunderbar. Ich wusste nur nicht, was der erste Film sein soll. Ich hatte überhaupt keine Idee, aber das Angebot fand ich schon mal richtig gut. So. Und so kam das dann. Aber ich glaube, ich bin bis heute nicht so wirklich gut so im Short-Pitchen oder so. Also ich weiß gar nicht. Meistens ist es ja auch so, ich entwickle Stoffe teilweise ohne Produzenten relativ lange. Mittlerweile habe ich auch selbst eine Produktionsfirma und binde da Stoffentwicklungen an. und dann suche ich mir Partner irgendwann und dann stellt man das natürlich vor, aber es ist meistens schon ein ausentwickelteres Projekt und also insofern bin ich zum Glück nicht in der misslichen Lage, mich da so mit diesen drei Sätzen im Fahrstuhl verkaufen zu müssen. Ich glaube, da würde ich mich selten dämlich anstellen, ehrlich gesagt. Beneide die Kollegen, die das machen müssen, auch wirklich nicht, weil das finde ich echt Hölle, weil ich bin kein Werbeträger meiner Person. Mhm. Ne? Also ich finde, das müssen wir auch nicht sein, mhm. weil ich meine, Filme machen selber ist schon kompliziert genug, aber jetzt auch noch Werbung noch dazu in eigener Sache zu machen, finde ich echt, das ist mir total fremd. So. Also, und ich glaube, würde mich da echt nur dämlich anstellen.
Ja, ich finde es auch ein seltsames Konzept. Also ja. Ich glaube, eine gute Geschichte, es gibt gute Geschichten, die kann ich in zwei Sätzen erzählen. Es gibt gute Geschichten, da brauche ich einfach 5 Sätze oder 10 Sätze für.
Ja, oder es reichen 30 auch nicht. Genau, also gerade bei epischeren Stoffen oder Stoffen, die jetzt nicht so die klassische Dreiaktigkeit implizieren, dann wird das manchmal sehr kompliziert. So. Also gerade meine Lieblingsfilme, die sind ganz schwer auf einem Punkt zu erzählen. So. Also du hast ja hier freundlicherweise hier den guten Jim Jarmusch hingestellt. Ja, also erzähl mal so einen Film wie Stranger Than Paradise in 2 Sätzen. Das geht überhaupt nicht. Ja, also weil man komplett an dem Film vorbeimarschiert. So. Also, oder Mystery Train oder so. Das ist komplett absurd, wenn man versucht, diese Filme so zu pitchen. Ne, also, weil man eigentlich immer am Wesen vorbeigeht, weil es eben nicht nur darum geht, was erzählt wird, sondern eben auch, wie es erzählt wird. So. Und gerade Regisseure, die so ein Stilbewusstsein haben, wie Jim Jarmusch zum Beispiel, da geht es überhaupt nicht um den Plot. So, also weil manchmal passiert reinweg gar nichts. So. Ja. Und das ist aber genau das Interessante. Ja, also, und das finde ich manchmal wesentlicher. Und deswegen ist dann der Pitch nicht das Entscheidende. Ja.
Ja, das ist auch, wir haben dir Jim Jarmusch extra hingestellt.
Ja, ich habe es ja freundlicherweise gesehen, das baut mich auf.
Ja, wir wollen natürlich unseren Gästen immer Leute hinstellen, die sie inspiriert haben oder die sie irgendwie gut finden und so. Und du hast ja auch mal gesagt, dass Jim Jarmusch einer deiner Lieblingsregisseure ist.
Ja, das ist sehr lustig. Ich habe tatsächlich nicht mit, aber neben ihm auch mal ein Bier getrunken. Und zwar in Cannes gibt es ja dieses furchtbar teure Hotel. Als ich das erste Mal in Cannes war, da gibt es dieses eine ganz große Hotel, von dem mir jetzt der Name schrecklicherweise nicht einfällt, so ein Riesenkasten, wo auch immer die ganzen Interviews gemacht werden und so. Und da fand ich mich am ersten Abend wieder in einer Bar und da gab es ein Bier, das hat wirklich ungelogen 16 Euro gekostet. Und es war kein großes Bier. Da dachte ich wirklich, das kann nicht wahr sein. Da war ich schon mal bedient. Es war auch jetzt nicht irgendwie so eine tolle Bar mit Blick auf die Croisette. Ja. Und nein, das war total überfüllt. Haufen Journalisten rannten da rum. Es war wirklich ätzend. Es war mega laut und so. Und das einzig Gute war, ich wendete mich total frustriert mit meinem 16-Euro-Bier von dieser Bar ab und stehe wirklich unmittelbar vor Jim Jarmusch und dachte, wow. Und da hat das Bier gleich dann doch geschmeckt irgendwie, weil das fand ich irgendwie cool. Aber ich habe mich natürlich nicht getraut, ihn anzusprechen, klar. Also das traut man sich als Fanboy dann nicht so. Und er hat mir im Übrigen mein Begrüßungsgeld nach dem Mauerfall auch versüßt, weil man kriegte ja als Ossi nach dem Mauerfall diese 100 Mark, 100 Mark, ja, also, und die habe ich mir natürlich auch brav abgeholt, weil Westgeld war Goldstaub so und ich wollte ja bestimmte Filme gerne im Kino sehen und habe das in Kinokarten umgesetzt so und bin gleich am ersten Tag ins Kino gegangen, damals noch so ein kleines Kino am Kudamm, weiß ich noch, und was sah ich als allererstes? Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber von Peter Greenaway, das fand ich einfach nur schrecklich. So, also es war totales Kunstkino, überhaupt nicht mein Ding. Und ich habe mich so geärgert über diese 8 Westmark oder 10 Westmark, die ich da auf den Kopf gehauen hatte. Da bin ich natürlich sitzen geblieben, weil ich nicht das Geld verschwenden wollte. Habe mir den Film auch wirklich noch ärgerlicherweise bis zu Ende angeguckt. Da habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich gleich in den nächsten Film gegangen. Und das war Jim Jarmusch, Mystery Train. Und das hat mich dann echt ausgesöhnt, weil ich dachte, geil, also so eine Filme gibt's auch, so, das macht jetzt wirklich Spaß, so, und also deswegen, mit dem Typen habe ich schon eine gewisse Geschichte, ja, also das macht schon Laune. Oh, und wow, jetzt kommt hier eine Currywurst. Jetzt kommt die Currywurst,
ja, du hast Hammer. Ja Currywurst als Snack bestellt, Wenz ist gerade an die Tür gegangen, Hammer. Weil die gerade geliefert wurde.
Danke, Wahnsinn.
Oh Mensch, also, die sieht doch gut aus.
Die sieht richtig gut aus.
Sehr schön.
Hammer.
Currywurst, Pommes, alles da. Ist denn Jim Jarmusch auch so jemand, der dich auch so inspiriert hat, zu sagen, so, sowas will ich auch machen? Also weil ich frage deswegen so, es klingt so ein bisschen platt, dass ein Mensch irgendwie inspiriert, aber bei mir war es zum Beispiel so, dass ich den Mut gefasst habe, mich an der Filmhochschule zu bewerben. Ich hatte ja vorher quasi schon ein Leben, weil ich diesen ganzen Viva-Quatsch schon so gemacht habe. Und dann habe ich mich an der Filmhochschule beworben, weil ich damals der größte Fan von Paul Thomas Anderson war.
Ich dachte, Peter Greenaway jetzt.
Ja, genau. Also das hat ja der Spaß Koch, gemacht. Der Koch ist mein Lieblingsfilm. PTA, weil ich damals Boogie Nights im Kino gesehen habe.
Ja, das ist aber auch toll.
Und gedacht habe, wie kann man so einen Film machen?
Hammer, ja.
Also es hat mich umgehauen, weil ich habe nicht kapiert, wie man das alles in einen Film packen kann und wie das so berührend auch sein kann und so. Und das danach, die Filme waren ja auch alle toll, Magnolia und so weiter. Mhm. Aber Boogie Nights war wirklich so der Film, der zu mir gesagt hat, genau das will ich auch machen. Deswegen,
hast du jetzt auch Licorice Pizza natürlich schon gesehen?
Ja,
klar,
natürlich, ganz
auch
toll.
Schön, der macht auch Spaß. Also
ich finde, der einzige, sagen wir mal, größere Ausfall in seinem Oeuvre war der Seidene Faden, der wirklich anscheinend irgendwie so eine Übung war. Er wollte irgendwas ausprobieren und da hat uns aber nicht so richtig gesagt, was? Das fand ich irgendwie, da bin ich nicht so richtig reingekommen. Aber sonst habe ich in jedem seiner Filme immer irgendeine Überraschung erlebt.
Also There Will Be Blood war auch schon ganz schön so kunstvoll, sage ich mal, für seine Verhältnisse.
Absolut.
Fand ich den auch schon ein bisschen hardcore. Also mag ich die etwas komischeren Ansätze, haben mir bei ihm immer ein bisschen besser gefallen, so wenn es so skurril wurde oder so, wenn die Frösche regnen. Dann ist schon geil. Irgendwie.
Ja, oder auch Punch Drunk Love mit Adam Sandler, so gegen den Strich besetzt und so. Das wäre ja, als würdest du jetzt so einen Film mit Mario Barth machen.
Ja, klar. Nee, aber natürlich gibt's solche Leute, die einen inspirieren, aber bei mir sind das ehrlich gesagt mehrere. Also so das... ich liebe ja auch Ken Loach, den finde ich einfach auch als Typen, mit dem hatte ich nun das Vergnügen, mehrfach reden zu dürfen und das war wirklich für mich auch echt jedes Mal ein Erlebnis, weil das auch so ein toller Mensch ist, ja, also so fein und mit so einem genauen sozialen Blick auf Gesellschaft. Er ist nun auch noch Kommunist und hat einen Blick für die Leute, die so unter das Messer geraten in unserer Gesellschaft und das war mir immer sehr herzensnah oder auch solche Leute wie die Darden Brothers oder so, also Aki Kaurismäki, also da gibt es eine ganze Reihe von Regisseuren, die ich toll finde und natürlich nicht zuletzt auch die Osteuropäer, mit denen ich so groß geworden bin an der DDR-Filmhochschule und davor in der DDR hat man ja auch viel sowjetisches Kino gesehen, polnisches Kino und da gab es echt auch wirklich ganz, ganz tolle Sachen die mich auch geprägt haben und das alles trägt man ja irgendwie wie so einen kleinen Rucksack mit sich rum und das finde ich immer mal ganz schön, da auch ab und zu mal wieder reinzugucken, weil man manchmal auch rückblickend immer mal wieder tolle Entdeckungen macht, wenn man Filme wieder sieht.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich weiß noch, dass wir im Studium wurde uns, also wir haben ja auch Filmgeschichte dann als Vorlesung gehabt und so.
Auch endlose Stummfilme geguckt.
Ja, auch Stummfilme geguckt, wir haben auch diese ganz schlimmen Stummfilme, so Birth of a Nation und so.
Oh ja, haben wir auch gesehen.
Und dann haben
auch
wir
mit Kopfhörern übrigens. Ich habe mir meistens immer irgendwie Walkman oder so. Dann.
Ich bin immer eingeschlafen.
Ja, das
Filmgeschichte war morgens um 10 im Kino, da hatte ich keine Chance wach zu bleiben, wenn das Licht ausging.
Ja, das ist auch der Horror. Ich meine, gerade bei Stummfilmen, wenn du dann wirklich nur so, also 10 verpennte Studenten, die abends noch im Club waren, sitzen da, die Alkoholfahne hängt in der Luft und dann hörst du nichts weiter als das leise Projektorrattern aus dem Vorführraum.
Ja,
und das sei, also weil Stummfilm im härtesten Fall ist wirklich stumm. Da, früher hat dann noch ein Pianist gespielt, aber da spielt eben gar nichts so. Und dann hörst du fangen dann an, die Kommilitonen irgendwie zu schnarchen neben dir und so. Und denkst du, ach du lieber Himmel, irgendwie. Oh,
ja, das war echt hart.
Ich habe mir manchmal dann Walkman aufgesetzt und irgendeine Musik dazu gehört. Irgendwie, selbst wenn sie gar nicht gepasst hat. Ja, Birth of a Nation ist natürlich hardcore.
Ja, das hat, wir hatten eine ganz tolle, also die Professorin für Filmgeschichte und war fantastisch in München. Den Unterricht, bei der habe ich geliebt. Ich habe nur einfach die Filme, ich habe das einfach nicht geschafft.
Du hast die Filme nicht gesehen, aber ja, der Unterricht war gut.
Bei Metropolis war auch, wollte sie dann versuchen zu überreden, dass wir die Metropolis-Version gucken mit diesem Giorgio Moroder-Soundtrack aus
den Fand sie nicht cool,
ja,
oder?
Sie hat uns kurz gezeigt, so einen Ausschnitt, habe ich gesagt, das ist doch großartig. Und dann war ich aber der Einzige. deswegen habe ich den noch nicht geguckt.
Also Metropolis ist sowieso ein überschätzter Sozialkitsch, ehrlich, das war nie mein Film so. Ich fand mehr so Der letzte Mann, ich war mehr so Murnau und so, das fand ich toll. Ja. Oder auch ganz großartig sowas wie Menschen am Sonntag oder so. Ja, das sind einfach Filme, die habe ich immer super gerne gesehen. Ja,
der ist auch toll.
Ja, der ist wirklich toll. Der ist auch immer so, ich habe den vor kurzem nochmal wieder gesehen, der ist auch wirklich total modern, auch von der Erzählweise.
Total, ich habe den auch vor kurzem nochmal gesehen und da, man wundert sich ja manchmal, gerade bei diesen Stummen Film, was für moderne Erzählweise, ja, Schnitttechniken damals irgendwie schon einfach genutzt wurden.
Und man sieht da wirklich ganz faszinierend, finde ich, weil der ja auch so ein bisschen dokumentarisch ist. Ja. Übrigens, Eugen Schifftan hat da Kamera gemacht, der hat später diese ganzen Trickverfahren entwickelt und so. Und der hat aber da so ganz dokumentarisch auch den Berliner Alltag Ende der 20er Jahre eingefangen. Das ist toll, man sieht die Stadt mit ganz anderen Augen, ja, irgendwie. Ist, für die Zuhörer vielleicht auch, das gibt's auf YouTube, das kann man das umsonst sich angucken. Das stimmt, ja. Das macht wirklich Spaß. Also der ist auch gar nicht so schlecht nachvertont, finde ich. Also der ist dann wirklich auch in dem Fall nicht stumm und ist auch kurz. Also ist 70 Minuten, glaube
genau,
ich, oder so.
Ja, irgendwie so.
Also gibt echt da auch wirklich ganz coole Sachen.
Na, finde ich auch sehr sehenswert. Mhm. Das finde ich auch, den finde ich auch super. Aber
ist nicht so ein Schinken wie Metropolis. Ja. Ja.
Aber ich weiß doch zum Beispiel, also was ich zum Beispiel auch wahnsinnig langweilig fand, war, wie hieß denn nochmal der Regisseur, der russische Regisseur, der
Eisenstein.
Nicht Eisenstein.
Sigar Werthoff?
Stalker, wer hat denn?
Tarkovsky.
Tarkovsky, oh Gott.
Nee, das war auch nicht meins.
War meine Nemesis. Das habe ich einfach nicht geschafft.
Nee, da konnte ich auch nie. Also es gibt die frühen Filme von ihm, Iwans Kindheit und Andrei Rublev, die sind wirklich interessant, finde ich. Da ist er aber noch so ein bisschen normaler am Erzählen so. Und Stalker, da wird es ja richtig hart, finde ich. Wenn sie dann in die Zone so reinfahren und dann so gefühlt eine halbe Stunde nur auf dem Hinterkopf eines Schauspielers zu sehen ist. Also das ist richtig hart. Aber jetzt bin ich wahrscheinlich bei den Arthouse-Fans richtig draußen. Auch die meisten meiner Kollegen, die lieben ja Tarkovsky, aber ich konnte damit nie was anfangen, ehrlich gesagt. Mir ist das immer zu kunstgewerblich gewesen. Und ich habe dann mehr so auf solche Leute wie Wassily Tschuktschin oder Alexander Mitter, sind ja auch tolle russische oder sowjetische Filmemacher. Ich habe dann mehr so diese Sachen geliebt, so die so ein bisschen näher am Menschen waren, so ein bisschen, blöd gesagt, jetzt banaler, alltäglicher oder näher am Geschichtenerzählen, am klassischen Narrativen.
Ja. Ich habe irgendwann mal nachts im Fernsehen, auch während des Studiums, habe ich dann mal einen frühen Miloš Forman-Film gesehen. Der ja, also die meisten Leute kennen den von Amadeus und so, aber wie hieß der denn nochmal? Irgendwie Die Liebe einer Blondine oder sowas? Irgendwie so ähnlich heißt der.
Den fand ich so witzig.
Ich habe mich, weil er ja dann, da gibt es so eine Szene, wo er so einer Frau zeigen will, wie man sich selbst verteidigt und sie dann irgendwie so super ungelenkt aufs Bett wirft und so und sie die ganze Zeit fragt, was soll das? Das ist wunderbar. Also
da gibt es ganz tolle Sachen. Auch übrigens die frühen Polanski-Filme sind auch sehr interessant. Messer im Wasser ist ganz, spielt alles auf dem Segelboot, ganz toll, irgendwie, als er noch in Polen war. Ne? Ja. Also, und da gibt es viel zu entdecken. So Jerzy Menzel, also die frühen Filme von dem sind auch ganz sehenswert, finde ich. Also, das sind so, also aus heutiger Sicht wirklich modern erzählte Geschichten und die möchte ich auch nicht im Fahrstuhl-Pitch erzählen müssen. Oh Gott.
Aber ich habe manchmal das Gefühl, und es ist irgendwie, es kommt aus so einem diffusen Ort, aber weil ich habe zum Beispiel, als ich an die Filmhochschule gegangen bin, ich war auch älter als meine meisten Kommilitonen, weil ich spät eingestiegen bin sozusagen, und ich habe immer gesagt, ich will Filme machen, die vor allem unterhalten. Also ich will, dass die Leute sich nicht langweilen. Und das
ist sinnvoll.
Ja, aber das war immer so eine verpönte Meinung, weil die meisten eher so, du musst hauptsächlich Filme aus dir selber rausmachen und so, und da ist es sozusagen egal, ob die Leute die mögen oder nicht.
Also ich finde, man muss ja nicht mit der Wurst nach der Speckseite schmeißen. Ja, also man muss sich ja nicht an einen vermuteten Mainstream-Geschmack anpassen. Ja. Darum geht es ja eigentlich nicht, finde ich. Aber dass man mit einem Unterhaltungsanspruch antritt, das finde ich nicht verkehrt. So, weil ich meine, die Leute gehen dahin, die zahlen 10 Euro für eine Kinokarte, weiß der Teufel, und das nur dafür, dass sie sich da 2 Stunden lang quälen lassen, das muss ja nicht sein. Also ich finde...
Da war dir eigentlich diese Begrüßungsgeld-Episode eine gute Schule.
Richtig, genau. Ja. Wie gesagt, oh nee, das nicht. So, also und also ich finde das sowieso in Deutschland manchmal echt komisch, dass da so in E- und U-Kultur so unterschieden wird. So, ich meine, sowas gab es ja früher nicht so. Und man geht ja nicht ins Theater oder ins Kino oder man will nicht Kultur erleben, um sich da langweilen zu lassen, sondern man will im besten Fall was erleben. So, das Erleben kann durchaus auch verstörend sein. Also auch unterhaltsames Kino kann verstörend sein, finde ich. Mhm. Es darf einen bloß nicht gleichgültig lassen. So. Und wenn man dann nur noch da sitzt und auf die Uhr guckt und sagt, man ist denn endlich vorbei, das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. So. Und deswegen, ich finde, wenn man Unterhaltung in einem weiteren Sinne fasst, ist das was ganz Tolles, weil das heißt da, ich setze mich dahin, im Kino ja paradoxerweise in einen dunklen Raum, um die Welt zu erleben. Ja, ist ja irgendwie schon was sehr Seltsames als Vorgang. Und im besten Fall habe ich nach 5 Minuten vergessen, dass ich im Kino sitze. Ja. Ja, also dann bin ich da drinne. Und dann denke ich auch bitteschön nicht darüber nach, dass die Kamera jetzt besonders toll ist oder wie toll die alle gearbeitet haben oder wie schlecht die alle gearbeitet haben, wie auch immer. Ich vergesse das. Ich gehe völlig in diesem Film auf. So. Und danach bin ich irgendwie durchgerüttelt und wische mir während des Abspanns noch verschämt eine Träne weg oder so. Oder ich habe auch, wenn es schön ist, mit 100 Leuten gemeinsam an ähnlichen Stellen gelacht. Auch eine schöne Erfahrung. Ja. Jedenfalls besser als alleine zu lachen bei Netflix. Ja, und also es ist ja eine soziale Erfahrung im Kino. Ja. Und das finde ich irgendwie toll. Und für mich gehört eben auch dazu das Rausgehen. Man geht so raus in die Nacht und irgendwie nach einem guten Film schlägt man den Mantelkragen anders hoch, sage ich mal, genau, als vor dem Film. Ja, so. Genau. Und das finde ich irgendwie schön. Und ich will damit ja nur sagen, Film macht was mit einem so. Und auch indem er einen verstört, kann er trotzdem unterhaltsam sein, so, weil er einen mitgerissen hat. So. Ich weiß noch, wie ich aus Funny Games von Haneke rauskam. Mhm. So, also das, und trotzdem würde ich sagen, der Film ist unterhaltsam so. Aber er rüttelt einen natürlich durch, sodass man fix und fertig ist danach. Ja. Aber auch das gehört zur Unterhaltung dazu, finde ich. Also das heißt ja nicht, das verwechseln wir manchmal, finde ich immer, dass man die ganze Zeit sich auf die Schenkel haut. Das ist ja völliger Blödsinn. Ne? Ja. Unterhaltung halt ja heißt nach meinem Gefühl, dass man die Zeit vergisst so und irgendwo für einen Moment auch das außerhalb des Kinos. Ja? Also und ich meine, sind ja auch in Zeiten jetzt, wo man das manchmal ganz nötig hat, das zu vergessen.
Das stimmt. Ja? Ja, das stimmt. Es ist ja auch, wenn man da sitzt und sich überlegt, wie haben die das gemacht oder man so über, also man theoretisiert oder man über Arbeitsdinge nachdenkt oder so, das ist ja eigentlich das beste Zeichen, dass der Film nicht gut ist,
richtig,
weil man Zeit hat, über sowas nachzudenken, wenn man so abdriftet.
Und ja, das ist totaler Mist. Irgendwie. Ja. Das darf eigentlich nicht passieren. Es gibt, also das ist aber auch ein Qualitätskriterium, wenn einem das einfach nicht gelingt. Also es gibt so Filme, also ich habe La Strada von Fellini, ich weiß nicht, schon so oft gesehen und es gelingt mir einfach nicht, auf diesen Film drauf zu gucken so, und den analytisch zu betrachten. So, das gelingt mir einfach nicht so. Und das ist dann sozusagen im Umkehrschluss auch ein Beweis, dass der Film wirklich klasse ist. Ja. Selbst mit dem größten Distanzierungswillen schafft man nicht drauf zu gucken und rauszukriegen, wie hat der Typ das hingekriegt? Ja. Unglaublich, ja. Und so eine Filme kennt wahrscheinlich jeder, wo man einfach nur egal wo einsteigt und sofort fängt man irgendwie an zu heulen oder so. Ja? Ja. Also ich bin ja auch so ein Heuler im Kino irgendwie.
Ich auch total.
Ich bin sofort irgendwie Tränen überströmt, Stifte Knöpfe gedrückt und schon geht's los. Ja,
absolut.
Also.
Und manchmal ärgert es mich auch, wie einfach man mich dazu bringt.
Ja.
Wie loszuheulen.
Ich lasse mich auch zum Heulen manipulieren. Das ärgert mich dann auch richtig. Ich heule auch leider manchmal bei schlechten Filmen. Das ärgert mich dann doppelt so, wenn dann irgendein Filmmusiker dann nur die entsprechenden Knöpfe drückt und schon schießen bei mir die Tränen. Verdammt nochmal. Über so einen Kitsch sollte ich jetzt eigentlich nicht heulen. Das ist doch Kitsch. Warum heulst du? Auch blöd, ja.
Na, das geht mir auch so. Wir haben jetzt viele große Filmemacher genannt, viele große Filme auch, die wir irgendwie beide mögen oder so. Ich habe auch so, ich fange jetzt auch gerade an, so die Franzosen für mich zu entdecken, also die alten. Ich habe schon Truffaut mochte ich schon ab dem Studium. Den fand ich auch einfach total witzig. Mhm. Also Schießen Sie auf den Pianisten, halte ich für eine Megakomödie.
Ja. Da gibt es ja übrigens diese lustige Einstellung. Ne, also die ist ja ein Klassiker geworden in der Filmgeschichte, wenn die beiden Gangster da im Auto sitzen und reden und der eine sagt zum anderen, du, das glaube ich aber jetzt nicht sinngemäß und dann sieht man, also wenn du das nicht glaubst, dann soll er, wenn das nicht wahr ist, sagt er, dann soll auf der Stelle meine Mutter tot umfallen. Ja. Und dann kommt dieser kurze Schnitt, wo die Mutter in der Küche steht, die man sonst in dem ganzen Film nie sieht, die sich ans Herz fasst, rückwärts überkippt und dann schneidet es zurück ins Auto. So. Das ist wirklich super und ich habe mal gelesen, dass Truffaut irgendwie diese Einstellung im Film hatte und in den ersten Vorführungen kamen irgendwelche Leute und haben gesagt, sag mal, der Film ist ja gut, aber was ist das denn für ein Quatsch? Ja. Und so, was soll denn diese Mutter, da hat er rausgenommen so. Nächste Vorführung, sag mal, warum hast du diese Einstellung mit der Mutter da rausgenommen? Das war das Lustigste an dem ganzen Film, wieder rein. Der hat das ungefähr 10-mal rein und raus. Das ist ja auch, was einem beim Schnitt oft passiert so. Ja. Und am Schluss war es ihm irgendwie scheißegal. Jetzt lasse ich das jetzt drin, ist mir jetzt auch egal. So. Und dafür ist das Ding ist total berühmt geworden.
Total.
Ja.
Das ist ja auch mega witzig.
Das ist witzig.
Ich hab mich totgelacht, als ich gesehen habe. Und vor allem, da war ich ja auch gerade mitten im Studium, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, plötzlich checkt man, wo so Tarantino den Pulp Fiction-Dialog her fährt und so, weil diese beiden Gangster, die im Auto sitzen und Nonsens reden, das ist da einfach schon alles irgendwie angelegt. So.
Ja, das findet man bei den alten Filmen ja häufig, dass die Sachen angelegt sind. Total. So wenig ist neu erfunden, sag ich mal. Also man klaut ja auch selber hemmungslos, wenn mir irgendwas gefällt. Ich bin da auch gnadenlos, ich bediene mich auch. Ja, also, na klar.
Es ist ja auch, das macht den Tarantino-Film ja auch nicht schlechter, im Gegenteil. Nö. Es adelt ihn ja eigentlich sogar mehr und er hat es ja super gemacht. Also ich meine,
wenn jemand erwischt, kann man sagen, ist ein Zitat.
Ja. aber was mich interessieren würde, ist, gehst du auch mal in so einen Marvel-Film? Guckst du dir Spider-Man an?
Nee, also ehrlich gesagt, damit bin ich, das gucke ich mir dann höchstens, das gucke ich tatsächlich dann im Streaming. Ja. Also dazu würde ich echt nicht ins Kino gehen irgendwie, weil das interessiert mich irgendwie nicht so richtig. Also es gibt ein paar, die mich dann interessieren natürlich so. Also sowas wie Joker gucke ich natürlich im Kino, selbstverständlich, klar. Also soweit geht meine Missachtung.
Wie hat der dir gefallen?
Super, ich fand den toll. Ja, also,
ich habe da meine Probleme mit. Ja. Ich fand's, es war mir zu sehr
dystopisch.
Nee, es war mir zu sehr, okay, ihr seid Mitte 30, Ende 30-jährige Jungs, die ihr ganzes Leben lang Scorsese geguckt haben. We get it.
Ja, okay.
So, das war so ein bisschen, das war mir zu offensichtlich alles.
Na gut, Taxi Driver ist der bessere Film, da müssen wir gleich drüber reden. klar, wenn man das jetzt vergleicht, so, das ist logisch. Ja, also, aber ich mochte den trotzdem irgendwie. Ich fand den für so ein kommerzielles Teil erstaunlich düster. So, und also, der hat mich schon gekriegt irgendwie. Ja. Und habe ich gern gesehen, gebe ich zu. Habe ich auch im Kino gesehen. Sowas gucke ich mir dann wirklich auch dann im Kino an. Ja. Und ansonsten gucke ich Mainstream tatsächlich meistens im Streaming, weil das ist mir dann nicht hinreichend wertvoll, da jetzt hinzurennen, beziehungsweise also so, es gibt auch so bestimmte Genre, die mich überhaupt nicht anmachen, so Science Fiction oder so, oder so Fantasy-Spektakel oder so, da kann ich irgendwie so gar nicht andocken, so, weil ich sehe auch die ganze Zeit irgendwie diese Spezialeffekte und diese künstlichen Landschaften und das nervt mich dann auch ganz schnell so, weil ich sage, oh come on ey, verarsch mich hier nicht die ganze Zeit. Das sieht alles für mich so aus wie Trickfilm dann, obwohl ich wirklich Trickfilme toll finde. Aber ich finde sie eigentlich weniger toll, wenn sie so aussehen sollen wie echt. Dann weiß ich immer nicht, warum. Dann kann man es auch richtig drehen oder so. Muss ja auch irgendwie den König der Löwen dann als voll animiert nochmal gegeben haben, aber wo das alles so wie echt aussieht oder
ja,
so.
Ja, okay, das ist, finde ich, auch bescheuert. Diese,
hab ich nicht
diese
gesehen. Ich habe den Trickfilm
Remake
gesehen.
Ja.
Ja, wozu?
Ja, das war so ein komischer Trend, der ist Gott sei Dank auch wieder irgendwie so abgeäppt, aber in der Zeit haben die plötzlich alle Disney-Filme so auf nochmal in so echt nachgemacht und ich hab's auch nicht kapiert.
Ja, so wie auch 3D, das kommt und geht immer mal wieder, das wird immer mal wieder versucht, mich nerven schon diese komischen Brillen irgendwie und also ich tue mich selbst mit einem Surround-Sound manchmal schwer im Kino, wenn plötzlich irgendwelche Effekte von hinten kommen, ich manchmal so, ich drehe mich rum im Kino und denke, was ist das denn jetzt, ich erschrecke dann richtig, weil ich meine, diese Leinwand ist nur mal da vorne irgendwie. Ist komisch, wenn hinten eine Tür knallt, denke ich, ist jetzt jemand gegangen oder was? Also ich bin da auch, wenn ich dann in der Tonmischung sitze und meine eigenen Filme mische, super vorsichtig mit diesen Effekten, weil ich weiß, wie das auch stören kann. So, wenn man das geschickt macht, finde ich, dann führt das zu einem zusätzlichen Effekt von Identifikation. Ne? Also, dass der Raum einen wirklich umschließt, auch akustisch so. Aber das sollte man bitteschön ja nicht merken. So. Ja. Ich find Kino immer dann am besten, wenn man gar nicht merkt, was es mit einem macht. So. Natürlich ist das eine hochmanipulative Kunst. Wolfgang Kohlhase, toller Drehbuchschreiber, hat mal den schönen Satz gesagt, wenn es im Film so aussieht wie im wirklichen Leben, dann hat mehr als eine Person mehr als einen Tag viel Arbeit gehabt. So. Und das stimmt. Ja, also es steckt unheimlich viel Arbeit dahinter, wenn es eigentlich so wie nach nichts aussieht so, und so selbstverständlich daherkommt. So. Und das finde ich fast immer die geilsten Filme, irgendwie, wo du sagst, ach, guck an. Und schon bin ich in der Geschichte und habe gar nicht gemerkt, dass der Kameramann da irgendwie ganz tolle Sachen macht. Aber der macht die tollen Sachen eben, um mich mitzunehmen. Die Leute, die da arbeiten, die verführen mich. So. Ja. Ich finde, das hat was mit Verführung zu tun, gutes Kino. Und dann fühle ich mich eingeladen und ich lasse mich gern verführen. So. Und denke dann auch nicht gerne drüber nach, wie es gemacht ist. So. Mhm. Und das finde ich irgendwie das Schönste. Und wenn ich dann so dauernd diese Kunstwelten oder tolle Effekte oder was weiß ich, oder das ballert aus allen Rohren, immer denke ich immer, Leute, geht mir nicht auf den Geist irgendwie, also mein Leben ist anstrengend genug, geh weg, also ich will hier eine Geschichte sehen, was hast du denn zu erzählen, außer ganz schnell zu schneiden, so, und also mir ist das meistens so, dieses Überwältigungskino mit zu vielen Effekten, das ist einfach nie meins, weil da bin ich ganz schnell draußen, so, weil ich sehe natürlich, was dann da veranstaltet wird, aber das strengt mich dann einfach nur an.
Ja, ich verstehe.
Aber ist Geschmackssache, ganz klar.
Ja, klar. Ja, klar. Jetzt ist es ja so, vor allem bei deinen früheren Filmen, die hatten ja oft so einen Look oder einen Anspruch oder einen Appeal, der sehr realistisch war, der sehr echt war und der sehr nah war auch vor allem. Deswegen wurde dir ja oft nachgesagt sozusagen von Kritik und Feuilleton, dass deine Filme einen besonders hohen Grad an Authentizität mitbringen würden. Aber Authentizität ist ja eigentlich totaler Kappes.
Das ist Kappes, kann man schon so sagen. Ja, also wenn man die Wirklichkeit im Kino sucht, ist man einfach am falschen Ort. So, also da sollte man lieber aus dem Fenster gucken, finde ich. Also weil das ist einfach Blödsinn. Das Kino ist hochmanipulativ. Also ich meine, wer weiß denn, was passiert ist, bevor ich die Kamera eingeschaltet habe und nachdem ich sie ausgeschaltet habe? Wer weiß denn, was hinter der Kamera passiert ist? Das sind ja alles schon Entscheidungen, gestalterische Entscheidungen. Die hat ein Filmteam in irgendeiner Form getroffen. So, das hat was mit einer Auswahl zu tun, die man trifft. Wir zeigen eben nicht das ganze Leben, sondern nur einen Teil. So. Und welchen Teil wir zeigen, das haben wir uns überlegt. Und damit fangen wir ja schon an, den Zuschauer in eine Richtung zu führen. Und deswegen ist Authentizität, finde ich, im Zusammenhang mit Kino ein Quatsch. Ja, also beschreibt bestenfalls eine Wirkung. Also, dass man so sagt, wirkt so wie vor meiner Haustür so. Das ist ja schön. Das kann man auch als Kompliment nehmen, wenn man sagt, okay, wenn das der Effekt ist, ist der durchaus gewünscht, weil das finde ich auch ganz schön manchmal, wenn man im Kino sitzt und so das Gefühl hat, erkenne ich. Genau so. Hätte ich jetzt nie so sagen können. Ja, und gibt ja auch diese, weiß nicht, ob du das schon mal hattest, wenn man dann so mit der Freundin im Kino sitzt und dann gibt es irgendeine Szene, wo du denkst,
jetzt muss ich gleich darüber reden.
Hoffentlich denkt die jetzt nicht genau das, was ich jetzt gerade denke. Oh, und hoffentlich gibt es nicht nach dem Kinobesuch jetzt blöde Diskussionen.
Ja, da waren wir alle schon mal an diesem Ort.
Das haben wir doch schon mal erlebt, oder? Also, und das sind eigentlich auch geile Kinoerlebnisse, wobei, aber zeigt eigentlich, dass der Film gut ist. Ja, also finde ich, wenn man solche Momente hat, wo man denkt, oh verdammt, ach, das finde ich, sowas finde ich eigentlich schön.
Ja, das stimmt. Aber es ist so seltsam, es gibt so eine Sehnsucht nach so einem Authentizitätsbegriff, die irgendwie halt natürlich auch meistens von Leuten kommt, die es quasi nicht selber machen, aber der irgendwie, das ist so ein Anspruch, dem auch man gar nicht gerecht, also kann man nicht und muss man auch und sollte man auch gar nicht, weil irgendwie.
Nee, ich versuche das auch immer zu durchbrechen eigentlich, also gerade bei diesen, das sind ja meistens diese improvisierten Filme, die ich gemacht habe, so die gar kein Drehbuch hatten, die so fast so ein bisschen so einen dokumentarischen Touch bekommen, obwohl das gar nicht stimmt, da habe ich ja dann häufig dann auch so Ansätze gewählt, um gerade ganz bewusst, um das zu durchbrechen, so also bei Halbe Treppe beispielsweise, da gibt es so fast magische Momente, so wo sich Horoskope auf absurde Art realisieren oder am Anfang des Films fliegt ein Wellensittich weg, der kommt ganz am Ende des Films plötzlich aus unerfindlichen Gründen zur Balkontür wieder reingeflogen. Also wir haben da schon so eine Form von magischen Realismus probiert, wo man einfach sowieso dem Zuschauer eigentlich mit einem Augenzwinkern mitgibt und sagt, pass mal auf, so ernst ist es hier nicht. Das ist nicht das wirkliche Leben, das haben wir uns schon ausgedacht. So. Oder was weiß ich, in Halt auf freier Strecke, der nun schon ein sehr ernster Film ist, wo plötzlich der Hirntumor der Hauptfigur in der Harald-Schmidt-Show sitzt und die Hauptfigur guckt nachts Fernsehen und sieht seinen eigenen Tumor in der Harald-Schmidt-Show sitzen, wie er da interviewt wird. So. Das sind natürlich keine realistischen Konstruktionen, sondern das ist im Prinzip der komplette Unfug. Und trotzdem wird dann gesagt, ja, das ist authentisch. So. Das ist natürlich komplett gebrochen. So, ne? Und ich mag solche Konstruktionen eigentlich auch, wo das so manchmal ein bisschen absurd wird. So. Das finde ich eigentlich auch schön.
Ja, ich hatte im Studium, ich habe dann mal, ich glaube für einen der letzten Filme, die ich machen wollte, die habe ich dann auch nicht gemacht, aber lustigerweise eine Idee, die ich seitdem immer noch mit mir rumtrage, bin ich damals zu unserem Drehbuchdozenten gegangen, das war Michael Gutmann, toller Autor, super Typ, ich habe mit dem super gerne gearbeitet und dem habe ich dann diese Idee erzählt. Und der fand dann, weil die ist dann so gekippt in der Mitte. Das waren irgendwie zwei Typen, gehen aus und dann landen sie, gehen so, machen einen lustigen Abend, trinken was, landen in so einer Zaubershow in so einem runtergerockten Laden, wo so nichts los ist. Also fünf Leute sitzen am Publikum und der Zauber auf der Bühne ist auch eher unmotiviert bei der Sache und seine Assistentin auch so ein bisschen. Und dann machen sie zersägte Jungfrau, wo sie sich in diese Kiste legt und dann werden diese Kisten auseinandergezogen und dann sagt dieser Zauber, nimmt dann die Kiste mit den Beinen unter den Arm und sagt, so, das hast du jetzt davon, du Fotze, und rennt von der Bühne weg. Und dann ist so 10 Minuten lang Stille und keiner weiß, was er sagen soll. Und die halbe Frau in der Kiste sagt, Entschuldigung, kann mir mal jemand helfen? Und dann ist die Geschichte, dass diese beiden Jungs dieser Frau helfen, ihre Beine wiederzubekommen. Und so ein Roadmovie durch Deutschland. Und manchmal der Zauberer kitzelt manchmal ihre Füße und dann lacht sie so aus dem Nichts los und so. Und da hat mir mein Dozent damals gesagt, ich brauche zu lange, um anzumelden, dass sowas passieren kann in dem Film. Und deswegen könnte ich das so nicht erzählen.
Ja, na, das kann man aber auch, man könnte jetzt beispielsweise auch in der Mitte anfangen. Und heutzutage gibt es ja ganz andere Strukturen. So. Man könnte ja dann auch die Vorgeschichte in Rückblenden erzählen oder wie auch immer. Ja, oder als, ja, als Serie auch, Serie. Als 18-Teiler mit 5 Staffeln, ja, also das ist auch ganz toll, ja. Also, ja, aber auch da müsste man dann diese Anlaufphase irgendwie schneller hinkriegen, wahrscheinlich immer in einem Genre landet, so, ne, aber ich mag es ja eigentlich immer ganz gerne, wenn das Genre sich so ein bisschen mischt irgendwie, man denkt, hä, das ist, man denkt, das ist komplett realistisch hier und dann passieren plötzlich so Dinge, wo du sagst, was ist das denn jetzt hier, ja, wenn man so ein bisschen Fallstricke hat, ja, also.
Es gibt aber, ich finde das interessant, ich finde, es gibt in Deutschland eigentlich fast keinen richtig guten Genrefilm, weil die das manchmal so overthinken. Also ich habe schon ein paar Mal mir so deutsche Horrorfilme angeguckt und die wollten dann plötzlich was neu, ganz neu machen oder so einen Twist machen, so, ha, damit habt ihr gar nicht gerechnet. Und man denkt so, mach's doch erst einmal richtig, weil so funktioniert es dann irgendwie auch nicht.
Aber ich gucke ja liebend gerne, also Thriller-Horrorfilme ist liebig irgendwie. Also es darf nicht zu blutrünstig sein, ich mag es mehr, wenn es so Also der Klassiker, man geht einen dunklen Gang lang, so, und dann, dann muss man natürlich trotzdem echt clever sein als Regisseur, um heutzutage noch jemanden zu überraschen, so, also wie machst du sowas, so, dass der Horror wirklich in einem Moment eintritt, wo du nicht damit rechnet, weil du weißt ja schon als Zuschauer, dass das passiert, so, oder der klassische Horrorfilm-Endtwist, wo du denkst, jetzt hat alles geklappt und dann springt der Typ plötzlich nochmal mit dem Messer irgendwie aus der Ecke raus und lebt doch noch oder so, das weiß man ja alles so. Also das Problem ist ja, dass der Zuschauer ja die Spielregeln mitdenkt. So. Ja. Man muss jetzt sozusagen die mitgedachten Spielregeln nochmal austricksen. So. Das macht es halt ein bisschen kompliziert. Aber ich finde auch, du hast völlig recht. Erstmal muss man die Spielregeln kennen. Genau. So. Und ich habe mal bei dem Film Willenbruck so eine Szene inszenieren dürfen. Nächtlicher Überfall in einem einsamen Landhaus. Das war toll. Also eine absolute Horrorszene. Aber Ehepaar wacht auf von Geräuschen im unteren Geschoss. So nachts. Und jetzt, sie sagen, sag mal still. Poltert wieder irgendwas. Ist da was? Ein Haus, wo wirklich links und rechts 20 Kilometer nichts steht. Ja. Und sagt er, warte, ich geh mal gucken. Nein, sagt sie so. Dann geht er irgendwann los. Und dann habe ich wirklich 2 Drehtage lang gedreht, wie die beiden eine Treppe runtergehen. Das ganze Team hat gesagt, du bist total verrückt, das kannst du nie machen und so. Ich brauchte diese vielen Einstellungen, damit dann der Überfall stattfinden kann, so, der geht dann ruckzuck, der geht relativ schnell, so, das sind auch viele Einstellungen gewesen, aber du musst das erstmal auf diese Rampe schieben und um jede Ecke, wo die rumkommen, musst du denken, jetzt passiert's, nee, passiert wieder nicht, komisch, also, und diesen Moment herauszuzögern, das braucht auch Zeit und auch erzählerisches Geschick und das finde ich halt interessant, so, mit sowas zu spielen und, also, ich habe das geliebt, würde eigentlich gerne mal einen Horrorfilm machen, das würde mir richtig Laune machen, weil da braucht man echt ein super Handwerk für und, das finde ich eine ziemlich hohe Schule, das spannend zu erzählen.
Das stimmt, ich finde deswegen zum Beispiel auch eines der wenigen brillanten Bücher, die ich über Film gelesen habe, war eigentlich, wie haben Sie das gemacht, Herr Hitchcock, in dem nur Interviews von Truffaut mit Hitchcock drin sind.
Großartig.
In dem Buch habe ich so viel gelernt, wie in fast keinem anderen.
Also das ist wirklich für alle Filmschaffenden, glaube ich, die Bibel, weil sich da einfach auch 2 Großmeister, du musst immer schlucken, weil ich immer diese Currywurst zwischendurch esse, damit die hier nicht kalt wird. Die schmeckt übrigens wirklich extrem lecker. Cool, ja, aber diese, die beiden, also ich meine, jeder ein Meister seines Fachs, Truffaut und Hitchcock sich unterhalten. Und das finde ich auch ganz erstaunlich, wie brillant Hitchcock seine eigenen Filme auseinander nimmt. Der sieht die ja total kritisch so und sagt doch, das ist jetzt überhaupt nicht gelungen, die Sequenz und so. Und also, und der war ja nun wirklich ein extrem innovativer Regisseur, der ganz viel fürs Kino erfunden hat. So. Ja. Und bis ins kleinste Detail, so die Erregung einer Figur über die Staubwolke hinter dem wegfahrenden Auto dargestellt und solche Dinger, ja, bis hin zum viel gerühmten Vertigo-Effekt und so. Ja. Ja. Also, deswegen, das Buch ist wirklich eine Bibel und ich denke, das werden Generationen von Filmschaffenden immer wieder lesen, weil es einfach auch super Spaß macht, 2 solchen tollen Leuten einfach beim Nachdenken zuzuhören. Ja.
Total. Also es ist auch wirklich eine Empfehlung für Leute, die auch gerne Filme gucken oder die sich grundsätzlich interessieren. Das ist ganz, auch immer noch höchst aktuell und sehr, 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 sehr spannend zu lesen.
Und die Hitchcock-Filme übrigens kann man sich zum größten Teil auch wirklich noch angucken. Neulich habe ich Frenzy nochmal gesehen, dachte ich, okay, der hat es jetzt nicht ganz geschafft. Das ist aber auch ein ganz später und der sieht so plötzlich so voll 70er-Jahre-mäßig aus ja. Und dachte ich, und Hitchcock kann ja auch, was man gar nicht so auf dem Schirm hat, der inszeniert ja auch ganze Passagen wirklich komplett theatralisch. Da ist eine Halbtotale, ja. Da steht eine Gruppe von Schauspielern, die führen Gespräche, manchmal über 5-6 Minuten, so. Und dann hebt er sich alles auf, das ganze Einstellungsfeuerwerk, dann für den einen Moment, wenn dann der Mord passiert oder so. Also Klassiker Deal M for Murder, wird ganz viel, das ist ja eigentlich ein Bühnenstück, ja. Ganz viel ist so ein Konversationsdrama so und fast alles in der Halbtotale gedreht. Und dann gibt es die paar Szenen, die hauen richtig rein. Ja. Ne? Ja. Da ist er wirklich dann brillant.
Ja, das stimmt. Es gibt ja auch diesen Film mit diesen Studenten, der quasi auch nur in dieser Wohnung spielt. Das ist ja auch so ein Hitchcock.
Cocktail für eine Leiche, ja, genau, The Rope. Leiche. Ja, genau. Das ist der erste im Prinzip One-Shot, aber der konnte das natürlich damals nicht in einer Einstellung drehen, was heute digital kein Problem ist. Ja. Die mussten ja immer durch die Filmrollen, auf denen sie gedreht haben, die waren ja immer so, ja, wenn du auf einer großen Rolle drehst, schaffst du so 15, 20 Minuten, war die lang. Also mussten sie doch irgendwie alle 20 Minuten einen versteckten Schnitt machen. Meist sind die dann auf irgendeine Wand zugefahren, haben an der Wand vorbeigeschwenkt oder irgendwie sowas. Ja, also heutzutage ist es einigermaßen lächerlich, wenn man sich das anguckt. Aber wenn man das mal mit dem technischen Aufwand betrachtet, der in den 50er Jahren dafür gemacht werden musste, ist das gigantisch, ja, ja. Was der schon konnte damals. Wahnsinn.
Ja, ja, das stimmt. Ich finde auch, das fand ich auch, ich quatsche jetzt mal ein bisschen länger, kannst du noch ein bisschen Currywurst essen.
Schnell.
Ich fand das nämlich auch zum Beispiel ein ganz faszinierendes Filmexperiment. Es gibt ja von Gus Van Sant, den ich für einen sensationell tollen Regisseur halte. Der hat ganz viele Filme gemacht, die ich sehr, sehr liebe. Und der hat mal sehr verpönt auch tatsächlich in Filmemacherkreisen oder auch in filmschaffenden Kreisen. Der hat mal ein Psycho-Remake gemacht, in dem er, also er hat dann auch natürlich logischerweise neu besetzt und so, aber er hat das vor allem so als Experiment gesehen, weil er gesagt hat, ich will mal gucken, ob die Techniken, die Hitchcock damals verwendet hat, heute noch genauso funktionieren und hat deswegen, ich glaube, 70-80% des Films sind die Einstellungen 1:1 vom Original übernommen. Und dann haben natürlich die Leute und die Kritiker gesagt, ja, dann ist das ja gar keine Leistung mehr, keine Eigenleistung mehr und so. Aber einfach, um zu beweisen, dass das immer noch knallt. Und das fand ich so einen schlauen Ansatz und so ein schlaues Experiment. Der hat mir wahnsinnig gut, ich finde auch Vince Vaughn übrigens wahnsinnig gut als Norm Bates.
Also den habe ich nicht gesehen, ehrlich gesagt, den Film. Ich habe mir sträflicherweise auch nicht den Haneke angeguckt. Der hat ja seinen eigenen Funny Games in Amerika remaked. Ja. Und hat den auch 1:1 als Remake gemacht. Also wirklich exakt so, gleiche Schnitte und so. Aber das hat mich dann irgendwie nicht so interessiert, weil ich dachte, warum soll ich mir das noch machen? Ich habe lustigerweise mal, als ich noch Amateurfilmer war, habe ich auch mal einen eigenen Film remake. Das ist auch, das war auch sehr lustig. Es waren super 8 Filme, ja. 8 Minuten lang oder so, reinweg lächerlich. Also, und der sollte dann, die 8mm-Filme konnte man ja so schlecht vertonen. Ne? Ja. Also, ich habe dann immer Kassettenrekorder daneben mitlaufen lassen und dann irgendwie versucht, das irgendwie halbwegs zu synchronisieren mit dem Filmbild vom Projektor. Da musste ich manchmal den Projektor langsamer laufen lassen oder den Kassettenrekorder anhalten, je nachdem, ganz schrecklich. Und dann sollte dieser Film aber zu irgendwelchen internationalen Amateurfilmfestivals gehen. Und dann hat man mir tatsächlich Geld in die Hand gedrückt vom Zentralhaus für Kulturarbeit der DDR. Da wurde das künstlerische Volksschaffen ja betreut. Verstehe. Und ich war ja Volkskunstschaffender noch vor meinem Studium. Und da hat man gesagt, dreh mal mit so einem richtigen Amateurfilmstudio den Film nochmal auf 16 mm. Und dann habe ich wirklich den Film, der ursprünglich im Winter gedreht war, im Sommer dann ein halbes Jahr später nochmal gedreht. Der ist dann 2 Minuten länger, aber nicht besser geworden, leider. Und da habe ich dann auch schon gedacht, nee, das haut irgendwie nicht so richtig hin. Vielleicht dann noch eher, wenn es jemand anderes macht.
Ja.
Weil ansonsten hat das irgendwie wenig Sinn, denke ich. Was soll das? Man versucht das dann, also ich habe das selber natürlich irgendwie versucht nachzubauen, aber es war irgendwie kompletter Mist und uninspiriert irgendwie. Also wenn das jemand anders macht, finde ich es dann noch interessanter tatsächlich.
Ja. Aber ich fand, es gibt doch zum Beispiel dieses Bad Lieutenant Remake, das ist ja im Original ein Abel Ferrara Film. Mhm. Abel Ferrara, auch ein super Regisseur. Und den hat ja nicht sogar Werner Herzog, hat glaube ich das Remake gemacht mit Nicolas Cage dann statt Harvey Keitel. Mhm. Und da ist auch, da gibt es auch nur noch ganz wenig Überschneidungen und das ist auch irgendwie, ich weiß überhaupt nicht, wieso man das überhaupt Remake genannt hat. Das war so ganz, es hatte so nichts mehr von dem Original. Das fand ich irgendwie ganz uninteressant.
Ja, na, Werner Herzog ist natürlich aber auch ein sehr eigenwilliger, Herzog ist natürlich wirklich ein echt besonderer Filmemacher, finde ich so. Und wenn der ein Remake macht, da wird es sowieso immer ein Werner Herzog-Film werden, denke ich. Und das ist ja auch gut so. Also, warum soll der einen Abel Ferrara-Film machen, ja, wenn es Werner Herzog ist? Das ist ja irgendwie blöd. Also, und komischerweise, sowas finde ich dann auch meistens nicht so spannend irgendwie. Also, ich gucke mir super gerne Werner Herzog-Filme an.
Ich sehe den mittlerweile auch gerne als Schauspieler. Finde den als Schauspieler immer so geil creepy.
Irgendwie. Der hat ja irgendwie auch eine wirklich tolle Ausstrahlung, finde ich. Und ist ein ganz besonderer Typ auch, finde ich. Also, auch so eine dieser Legenden, die es wahrscheinlich so nicht mehr so lange gibt irgendwie im Kino. Ja. Also ich meine, wer lässt denn schon bitte so irrsinnig ein Schiff über einen realen Berg rüberziehen und so? Das ist schon, ich meine, das muss man auch erstmal alles bringen, die Aktion, die der gestartet hat. So. Das ist schon wirklich was Besonderes. Und diese Durchgeknalltheit, die gehört eben auch zum Filmemachen irgendwie dazu. Und das ist unter heutigen Strukturen wirklich sehr, sehr schwer. So. Also, wenn ich das jetzt der Filmförderung erzählen würde, ich möchte gerne in Südamerika ein reales Schiff.
Nee, ich möchte in der Uckermark, möchte ich so einen Dampfer durch die sächsische Schweiz ziehen.
Richtig, und zwar über die Berge rüber. Ja, also, das ist wirklich, also da merkt man halt auch, das ist eine ganz andere Zeit auch noch gewesen. So. Und nach der ich mich aber manchmal ehrlich gesagt auch zurücksehne, weil ein bisschen Abenteuerland sollte Filme machen schon sein, finde ich. Wenn es nur noch von industriellen Faktoren abhängt und alles vorausberechnet ist und alles so kalkuliert wird, wo bleibt denn dann das Risiko, wo bleibt die Kunst? Ja, also es ist dann alles so kreuzbrav am Ende, weil man es eigentlich alles schon vorher weiß. So, ich habe ja damals mit dem Improvisieren auch angefangen, weil mich irgendwie meine eigene Art, Filme zu machen, gelangweilt hat. So, ich habe in den 90er Jahren eine Reihe von Filmen gemacht, teilweise fürs Fernsehen, dann auch irgendwann fürs Kino. Und ich wollte eigentlich nicht, dass mich meine eigenen Filme langweilen, weil die so berechenbar sind. Und das hat natürlich auch mit der eigenen Ängstlichkeit zu tun, dass man so, man weiß, man ist in einem Bereich unterwegs, wo man mit sehr viel fremden Geldern arbeitet. Mhm. So ein Film ist einfach mal teuer. So. Das sind Summen, mit denen wir da umgehen. Die kann ich mir nicht mal vorstellen. Nein. Ja, also, und sind ja Millionenbeträge so. Und dieser Verantwortungsdruck, den man dann irgendwie auf seinen schmalen Schultern spürt, der ist manchmal nicht unbedingt zuträglich, weil der kann dazu führen, dass man dann sagt, ja, jetzt werde ich, damit das auch wirklich nicht schief geht und ich keinen enttäusche, werde ich das mal alles ganz genau planen und dann fange ich an zu storyboarden und was weiß ich und den ganzen Film vorher auszurechnen und so. Und das Schlimmste, was ich dann machen kann, ist das dann auch noch so zu drehen. Ja, also, und weil dann wird der Film wirklich uninspiriert so. Und diese Impro-Nummer, die ich dann eine Zeit lang ausprobiert habe, die diente eigentlich nur der Selbstüberlistung, ehrlich gesagt, weil ich beim Improvisieren natürlich alles andere konnte, aber nicht vorausberechnen, was da am Drehort passieren wird. So. Ja. Ich konnte die Dreharbeiten plötzlich nicht mehr planen. So. Und dadurch wurden die Filme bis zu einem bestimmten Punkt unberechenbar für mich. So. Und das war für mich sofort interessanter und inspirierter, als so ein durchgeplantes Ding zu machen. Und plötzlich kam irgendwie Leben in die Bude. Ja. Und das mochte ich gerne so, weil dauernd Sachen passiert sind am Drehort, die mich überrascht haben und die Schauspieler auch miteinander überrascht haben, weil irgendwer schmeißt was rein in die Szene, was sich niemand vorher ausgedacht hat. Jetzt müssen alle reagieren, so, was passiert jetzt? So. Und plötzlich wird es, jetzt mal in Anführungsstrichen, Authentizität, ist es so wie im wirklichen Leben, weil du plötzlich denkst, was das jetzt hier verpeilt ist? Ach du Scheiße, wie reagieren wir denn jetzt da drauf? Auch der Kameramann muss plötzlich mitspielen, so, weil wir alle nicht wissen, was jetzt als nächstes kommt. Und das finde ich manchmal ganz interessant und eigentlich braucht man diese Haltung zum Filmemachen generell, dass man bereit ist, sich so rückwärts in einen dunklen Raum reinzubegeben, ohne zu wissen, ob da irgendwie ein Loch ist, in das man fallen kann. So. Aber dieser Mut gehört dazu, finde ich. So. Und wenn man den Mut nicht hat, sollte man lieber die Finger davon lassen. Dann wird es nämlich nur noch industrielles Abgefilme von irgendwelchen Zeugen. Das interessiert mich halt nicht so. Also, und du hast ja vorhin gesagt, ich versuche auch sehr verschiedene Sachen zu machen. Ja. So. Also ich mag nicht, wenn Filme gleich aussehen. So. Produzenten wollen natürlich immer gerne, dass man den nächsten Film genauso macht, wie der letzte erfolgreiche, ist ja klar. So, und dann denkst du immer, ja Leute, aber den habe ich ja nun gemacht. Ich will den ja nicht nochmal machen. Interessiert mich nicht. So, als wir Sommer vorm Balkon gemacht haben, kriegte ich zentnerweise Sozialdramen in Berliner Kiezen angeboten und sagte, ja, aber das habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf, habe ich ja gedreht. So, und das finde ich dann manchmal auch so ein bisschen abstrus. Ja.
Ja. War da wahrscheinlich so Herbst auf der Terrasse und sowas.
Ja, was weiß ich, so in der Art, ja, also Winter in Wannsee. Ja. Ja, also.
Ist denn, du hast ja dann auch mal, das finde ich auch so interessant in deiner Filmografie, da gibt es ja wirklich, man hat auch das Gefühl, dass du einfach so diesen Beruf so magst und so neugierig bist, dass du auch wirklich unterschiedliche Sachen einfach ausprobierst. Da ist ja unter anderem dann auch, da sticht ja dann auch Tim Thaler hervor, nicht nur als Kinderfilm, sondern auch, weil das ja eine sehr glossy Produktion ist, sehr high-class. Übrigens lustigerweise auch eine Inspiration für mich gewesen in dem letzten Hörspiel, das ich produziert habe, wo Alexander auch gesprochen hat, also bei diesem Podcast, auch Justus von Donani zu besetzen.
Ja, Justus,
weil der
ist toll.
So geil als Baron Le Feu ist in deiner Tim Thaler-Version.
Toll.
Wahnsinn.
Sowas macht mir mega Spaß. Also, das ist Family Entertainment. Das weiß man ja, wenn man sich auf so einen Genre begibt, so. Das ist ein teurer Film. Da sollen Eltern mit ihren Kindern ins Kino gehen, so. War ja auch ursprünglich mal als Weihnachtsfilm gedacht, so. Hat die Konstantin dann aus unerklärlichen Gründen, wobei kann man schon erklären, weil sie Angst hatten vor Disney, die zu Weihnachten gestartet sind, sind wir dann im Februar rausgekommen, womit der Film
also
dann.
Ein Karnevalsfilm.
Wurde der Film plötzlich ein Karnevalsfilm? Ja, aber ein bisschen seltsam. Also, aber egal, aber das weiß man natürlich, wenn man sich in so einen Genre reinbegibt, dass ich bestimmte Erwartungen auch bedienen muss, und es macht mir aber auch tierisch Spaß. Und einen Film zu machen, der was für die Kinder und für die Eltern bietet, das heißt ja eigentlich zwei Filme in einem machen. Ich muss zwei Filme gleichzeitig denken. Ja. Auf was springen die Kinder an und was finden die Eltern vielleicht geil? So. Und das hat mir einfach tierischen Spaß gemacht, also mich daran abzuarbeiten und auch mal solche animierten Ratten und also einfach mal sowas, solche handwerklichen Dinge auszuprobieren, ja, mit denen ich sonst natürlich nie zu tun habe. 3D-Animation, was soll das in meinen Filmen? Ja. Ja, also, aber das fand ich total interessant. Ich habe da auch total viel gelernt. Ja, macht mega Spaß.
Aber da, gerade bei Tim Thaler, ist ja eine Geschichte, die wir alle kennen, und die ist ja relativ, ist ja James Criss Buch, glaube ich, sehr beliebte Story. Jeder so aus meiner Generation, Tommy, oder die Elterngeneration, die da mit ihren Kindern ins Kino gegangen ist, die haben natürlich alle die Tommy Orner-Version im Kopf.
Die
Kinder nicht, ja, aber die Eltern. Also diese moderne Geschichte von dem Jungen, der sein Lachen verkauft, und dann Baron Le Feu auf dieser geilen Bond-mäßigen Insel, der da irgendwie so der Bösewicht ist. Warum hast du dich entschieden, weil das eine Frage ist, die mir unter den Nägeln gebrannt hat, als ich diesen Film gesehen habe, warum hast du dich entschieden, die Handlung in dieses 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert zu versetzen?
Das 20er Jahre spielt das, ne?
Also 20er Jahre,
also 1920er rum.
Diese alte Zeit.
Na, das spielt genau da, wo der Roman spielt. Das ist tatsächlich, ich kannte die Tommy Orner-Serie gar nicht. Ich bin groß geworden mit dem Buch von James Criss. Ja. So. Und das James Criss-Buch spielt in dieser Zeit, und das hat mich immer total angemacht. So, also schon eine Zeit, wo es auch schon Autos gibt und so, und auch die ersten Flugzeuge, Zeppelin und so. Aber irgendwie auch eine entrückte Welt. So. Und James Criss hat das Buch ja wiederum in der Nachkriegszeit geschrieben und hat das dann aus dieser Nachkriegswelt aber zurückgesetzt in die 20er Jahre. Und ich fand das immer total schön, weil das halt dadurch so einen Märchencharakter kriegt. Man banalisiert das jetzt nicht so, ne? Und ich weiß nicht, ob du die Tommy Orner-Filme mal wieder gesehen hast, wenn du die heute siehst. Also ich habe ja nun mit Tommy Orner gedreht, der spielt ja bei uns mit im Film. Das war sehr lustig, weil er dachte, das kann ich meinen Kindern nicht zeigen irgendwie, die kriegen eine Krise. Und weil die heutzutage plötzlich unheimlich billig aussehen. Ja. So. Also das ist natürlich so, jeder, der das aus der Zeit im Kopf hat, fand das unheimlich faszinierend. Und das ZDF wiederholt die Filme aber nicht, und zwar mit gutem Grund, glaube ich. Also ich habe auch die ganze Box zu Hause, ich habe sie mir wirklich alle angeguckt. So. Ja. Und das hat halt leider auch durch die Aktualisierung gerade deswegen keinen Bestand. Das ist, weil plötzlich bist du mitten im 70er-Jahre-Fernsehfilm.
Ja,
so, ne?
Na klar.
Und wir wollten halt immer gerne einen Film machen, der universaler ist. So, den kannst du dir auch in 30 Jahren, das wird in jedem Fall immer eine Märchenkonstruktion bleiben. Der ist nicht in einer bestimmten, also es bleibt, wird immer in den 1920ern bleiben. So. Ja. Aber immer auch irgendwie trotzdem ein Märchen. Ne? Also der nicht in einer Gegenwart verortet ist in irgendeiner Form. So,
ja, verstehe.
Und das war die Idee. Ne? Also eigentlich den James Cross-Roman verfilmen und nicht ein Remake zu machen von der Fernsehserie.
Ja, so, ja, verstehe. Haben dich viele Leute angesprochen auf die Fernsehserie, als der Film dann rauskam?
Ging so. Also, na klar, die Journalisten und so, aber das hat mich nicht gestört, weil das wusste ich ja auch. Das fand ich auch, ich habe ja nicht ohne Grund auch Tommy Orner selber besetzt, weil das war ja auch lustig, so ihn zu treffen und das war auch ein großer Spaß.
Aber
so.
Ich meine, Horst Frank war schon geil in der Serie.
Der war sehr geil, na klar, war der geil. Also, der sieht da wirklich böse aus, furchteinflößend. Also,
Also das war eben so ein Ausflug dann so in den Kinderfilm, in diese, wie gesagt, in so eine Glossy-Produktion. Jetzt ist ja so ein bisschen bei dir im Moment, du hast ja oft, glaube ich, so eine Art, na, wie soll man das nennen, so eine Machart, so Vorliebe. Also weil ich finde jetzt zum Beispiel, und das mag auch dem Zufall geschuldet sein, weil ja viele Stoffe, Gundermann hast du erzählt, hat ewig gedauert, Rabia hat auch ewig gedauert, aber die kommen jetzt alle so nacheinander. Jetzt drehst du gerade einen Film oder bereitest einen vor über eine Widerstandskämpferin im Dritten Reich. Jetzt arbeitest du dich quasi an realen Geschichten ab.
Ja, das ist ein bisschen Zufall. Das kommt so, wie es kommt, sage ich mal. Es gibt auch noch andere Projekte, die ich in der Pipeline habe. So manchmal, du weißt einfach nicht, wann sie. Also man arbeitet ja nie nur an einem Film gleichzeitig. Also wenn ich das machen würde, dann wäre ich mittlerweile verhungert, weil es bei mir manchmal so elend lange dauert. So. Ja. Und deswegen habe ich meistens verschiedene Projekte am Laufen, wo man.
In verschiedenen Stadien.
In verschiedenen Stadien, genau. Und dann wird irgendwann mal vielleicht glücklicherweise auch mal eins fertig. So. Ja. Und dann fädeln die sich irgendwie mehr oder weniger zufällig manchmal so auf. So. Und manche dauern länger, manchmal gehen auch schneller. Also jetzt Hilde Koppi, das hat mir Laila Stieler geschickt, die hat daran schon länger gearbeitet an dem Projekt und das sollte eigentlich mal ein Fernsehfilm werden, dann hat sich das in eine andere Richtung bewegt und dann hat sie es mir halt geschickt und gesagt, lies das doch mal so. Und ich habe mich halt sofort in die Art, wie sie das erzählt hat, verliebt, so, weil ich das total modern finde. Und also das soll überhaupt nicht so ein sepiafarbener Widerstandskämpferfilm werden, wirklich null. So.
Ist ja auch ihre Geschichte gar nicht. Hilde Koppi ist ja so eine interessante Geschichte, weil die ja aus dem System kommt sozusagen.
Ja, das ist eine Liebesgeschichte auch vor allen Dingen von zwei jungen Leuten. Hilde, eigentlich eine proletarische Figur sozusagen, die nicht den Widerstandskampf mit der Muttermilch aufgesogen hat, aber die verliebt sich in Hans, der politischen bisschen engagierter ist und hilft denen und tut dann das, was ihr Herz gebietet. So, die folgt eigentlich ihrem Herzen und also ein Mensch, der intuitiv Gutes tut oder das Richtige tut, ohne darüber so viel nachzudenken. Also die rennt jetzt nicht mit der roten Fahne irgendwo lang, sondern die macht das, weil sie denkt, das ist jetzt richtig so. Und denkt auch gar nicht so viel über die Konsequenzen nach, die das haben kann. Und es ist aber eigentlich über Strecken der Erzählung wirklich eine schöne Liebesgeschichte. Das sind junge Menschen, die hängen am See rum. Ja, der Menschen am Sonntag. Ja, also sowas in der Art. So eine Atmosphäre war auch in der Roten Kapelle auch so ein bisschen jeder mit jedem. Ja, da wurde auch fröhlich durch die Gegend geliebt. So. Und das ist auch schön zu sehen, weil es nimmt so ein bisschen diesen Widerstandskämpfer-Nimbus, wo man sich dann schnell sagt, so, also aus unserer Perspektive sagen wir uns ja immer, oh mein Gott, die waren alle so furchtbar mutig, die haben sich so viel getraut und das könnte ich ja nie und so. Und wenn man sich das dann mal aus der Nähe anguckt, waren das ganz normale junge Leute so, die eben teilweise ihrem Herzen gefolgt sind und dann natürlich schwer dafür bezahlt haben. Hilde und Hans Koppi wurden beide hingerichtet. Ja, also das ist ein schreckliches Ende. Ja, also, aber das haben sie natürlich nicht die ganze Zeit mitgedacht. So. Aber ich will die Figuren nicht so entrückt erzählen, sondern eigentlich ganz, ganz heutig. So. Ja. Und das finde ich auch super wichtig, damit man auch mit dem Gefühl vielleicht den Film verlässt, wo man sagt, ja, okay, das sind tolle Leute, aber irgendwie sind die auch ein bisschen ich. Ja, also das ist nicht so weit weg von mir. So, also und also auch ich könnte was tun, wenn ich meinem Herzen folge. So, auch ich kann mich gegen Mainstream stellen oder etwas bewegen. Ja, also ich muss mich nicht klein fühlen. So, ich muss mich nicht als Objekt der Geschichte sehen. Ich kann Subjekt sein, ich kann mich was trauen. So, und so eine Geschichte mag ich persönlich immer. Also, wenn man dann nicht so ohnmächtig das Kino verlässt, auch wenn man schwierige Verhältnisse zeigt.
Das ist ja quasi auch das, was dich an der Geschichte von Rabie so bewegt hat. Dass sie als Mutter von Murat Kurnaz da vor Gericht gegen George Bush gezogen ist, um ihren Sohn zu befreien.
Ja, das ist einfach eine super Figur, so, die natürlich ein bisschen blauäugig in diesen Kampf zieht, weil sie natürlich zum Glück gar nicht überschaut, was sie da erwartet. Ja, und wenn man es überschauen würde, würde man wahrscheinlich auch nicht losziehen. Aber da sie es nicht tut und einfach nur ihrem Herzen folgt und sagt, ich will meinen Sohn verdammt nochmal wieder haben, das versteht man ja nun auch bei einer Mutter, marschiert sie halt los und dann kommt sie in diesen Strudel natürlich rein, Stück für Stück. Und es ist ja auch ein verzweifelter Kampf zum Teil. Ja, also, aber sie schafft es eben und das ist toll. Und das ist ja jetzt keine ausgedachte Geschichte, sondern diese realen Figuren gibt es ja und die sind einfach unheimlich inspirierend, solche Leute kennenzulernen. Das macht mega Spaß. Also als ich Rabir im Original das erste Mal getroffen habe, dachte ich sofort, oh, was für eine Frau. Das gibt es doch gar nicht irgendwie. Also und irgendwie ungebrochen. Die ist auch witzig einfach. Ja. Und marschiert durch so einen Systemkampf durch. Unglaublich.
Ja. Apropos Systemkampf, um da auch nochmal drauf, weil ich es am Anfang auch schon angekündigt habe, um da auch nochmal drauf zu kommen, du, ich glaube, es läuft jetzt irgendwie aus oder so, aber du warst dann jetzt quasi 10 Jahre am Brandenburger Verfassungsgericht, als Verfassungsrichter, weil immer, ich glaube, 9 Laien sozusagen da mit reingesetzt werden.
Nee, also wir sind, also das Brandenburger Verfassungsgericht besteht aus 9 Richtern insgesamt, okay. Also, und davon könnte im Prinzip bis zu 3 Laienrichter sein. Die anderen sollten juristische Profis sein, beziehungsweise Volljuristen. Und ich bin aber de facto der einzige Laie, juristische Laie in diesem Verfassungsgericht. Und man ist für 10 Jahre tatsächlich gewählt. Bei mir läuft es jetzt im November diesen Jahres aus. So. Ja. Und war aber echt eine für mich sehr erweiternde, tolle Erfahrung, muss ich sagen. Und ich halte das auch wenn das Verfassungsrecht echt eine schwere Materie ist, finde ich, das ist nicht ganz ohne und manchmal durchaus auch nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig, sage ich mal, halte ich das trotzdem für eine gute Idee, da einen juristischen Laien mit reinzusetzen.
Ja, aber es ist doch, also ich meine, so Schöffen, ne, das verstehe ich noch. Ich habe es auch vor kurzem mal geguckt, interessanterweise, weil ich gedacht habe, oh, da will ich mich auch mal melden, um beim Schöffengericht dabei zu sein und so. Da muss man sich, glaube ich, auch für 3 Jahre oder so verpflichten. Mhm. Aber das kapiere ich noch, weil man sozusagen Fälle miterlebt, die aus dem Leben sind und da irgendwie mitentscheidet mit sozusagen juristisch laienhaftem, aber gesundem Menschenverstand und so. So, da kapiere ich, dass da Laien hingesetzt werden. Aber Verfassungsrecht, wo es wirklich so um Paragraphengereite geht und so weiter und so fort, das ist doch, wenn man da juristisch eben Laie ist, ist doch, das bereitet einem doch schlaflose Nächte. Das muss doch krass sein.
Also zu Anfang war das krass auch, muss ich sagen, die ersten anderthalb Jahre, so hat mich es auch wahnsinnig viel Zeit gekostet, mich da reinzuarbeiten, weil ich habe das ja nun mal nicht studiert. Ja. Und alleine, wenn du so eine Akte aufschlägst, ich habe zu Anfang die juristischen Akten gelesen wie ein Drehbuch. Also quasi von vorne nach hinten, was, wie sich sehr schnell herausstellt, kompletter Blödsinn ist. Du musst erst mal hinten gucken, also weil dann kriegst du den letzten Sachstand mit. Und manchmal erledigt sich das alles, wenn du die letzte Seite schon mal aufgeschlagen hast. Habe ich dann auch irgendwann kapiert. Ja, also aber man zahlt ja sein Lehrgeld. So. Und zu Anfang hat mich das echt Kraft gekostet und dann, was weiß ich, was Subsidiarität ist und also diese ganzen Begrifflichkeiten, man muss auch erstmal lernen, die Textbausteine in den ganzen Texten zu erkennen, so, man kann dann durchaus auch, wenn man das geübt hat, recht schnell so eine Akte lesen, wenn man weiß, worauf es ankommt eigentlich so, aber das weiß man zu Anfang eben alles nicht und das hat mich Zeit gekostet und auf der anderen Seite ist das Verfassungsrecht zwar manchmal sicherlich dröge, wenn es jetzt so um, wir haben über Sachen mit Gemeindefinanzierung, also sowas wie, was es im Bundesrecht ja auch gibt, so die abundanten Gemeinden, also die Gemeinden, die mehr Geld haben oder die Bundesländer, die mehr Geld haben, Länderfinanzausgleich sollen den Ärmeren was abgeben, so gibt es ja jedes Jahr mit Berlin, ne? Das schön Bayern sagt, wir wollen nicht so viel Geld den blöden Berlinern geben, so, also sowas gibt es quasi in Brandenburg auch, die reicheren Gemeinden wollen nicht so gerne was abgeben, muss man sich plötzlich mit sowas beschäftigen oder mit der Finanzierung von Kindertagesstätten, aber wir haben auch ganz nachvollziehbare Sachen. Also, was weiß ich, das Paritätsgesetz war so ein Ding, wo es natürlich um eine ganz wichtige politische Frage geht, nämlich die Gleichstellung von Frauen im Landesparlament beispielsweise. Da war das Paritätsgesetz, geht es ja darum, dass den Parteien vorgeschrieben wird, dass auf ihrer Wahlliste gleichberechtigt immer abwechselnd nach dem Reißverschlussprinzip Männer und Frauen sein sollen. Und Und dagegen haben zwei Parteien bei uns geklagt und da muss man sich mit sowas eben auseinandersetzen und mit so einem Landesgesetz sich eben beschäftigen. Und das ist ja durchaus eine politische Frage, zu der man unterschiedlicher Meinung sein kann. So. Und um die individuelle Meinung geht es natürlich dann bei uns nicht, sondern unser Maßstab, wenn wir sowas bewerten, ist dann selbstverständlich einzig und allein die Landesverfassung, an der sich das misst. Und wir haben dieses Paritätsgesetz zum Beispiel gekippt, weil wir an zwei ganz entscheidenden Punkten der Meinung waren, dass dieses Gesetz verfassungswidrig ist. So. Und das sind dann sehr langwierige Auseinandersetzungen, die aber total spannend sind. Also ich habe dazu hunderte Seiten gelesen und man ist dann komplett in so einer Materie drinne und das finde ich jetzt auch nicht so lebensfremd, so, sondern das beschäftigt sich ja mit einer Frage, die uns alle umtreibt. So. Und Gleichberechtigung finde ich eine gute Sache. So. Ja. Sie darf nicht verfassungswidrig sein. So. Das ist dann natürlich eine Schranke. So. Und so gibt es dann schon, ich hab auch manchmal Verkehrsrechtsfragen. Man glaubt gar nicht, also wie viele Leute die Geschwindigkeit überschritten haben, am Schluss dann sogar beim Verfassungsgericht landen. So. Also ich musste mich schon über Geschwindigkeitsüberschreitungen von 12 km/h so eine dicken Akten lesen. Also so, das ist, also sowas gibt es auch. Ja. Also es ist nicht so weltfremd. Und auch selbst Strafrecht kommt bei uns von Zeit zu Zeit auch vor. So, also das Verfassungsrecht deckt so alle möglichen Bereiche ab. So. Das macht es aber auch kompliziert. Ja,
ja eben. Wirst du denn da als juristischer Laie von deinen Kollegen, die studierte Juristen sind, auch ernst genommen? Oder wird man da am Anfang so ein bisschen belächelt, wenn man da irgendwie dann so einen Einwand hat oder so?
Ja, also ich habe schon, müsste man jetzt meine Kollegen fragen, aber ich habe das Gefühl, ich werde ernst genommen. So. Ja. Und ich finde das auch ganz gut, weil man manchmal kann man einen anderen Aspekt einbringen. Also mir ist es zum Beispiel immer sehr wichtig, wir machen immer, wenn wir Beschlüsse oder Urteile rausgeben, gibt es immer noch eine Endredaktion, wo wir gemeinsam durch den gesamten Text durchgehen. Und mir ist es zum Beispiel immer wichtig, dass wenn wir Menschen haben, die bei uns eine Verfassungsbeschwerde eingereicht haben, so, dass die den Text, den sie da von uns kriegen, auch so halbwegs verstehen können. Mhm. So. Und dann achte ich zum Beispiel auf solche Sachen und versuche dann manchmal eben auch bestimmte juristisch kleinteilige Strecken der Texte, die vielleicht für Juristen besonders interessant sind, dann manchmal eher rauszunehmen, weil ich denke, okay, das ist jetzt aber für den Bürger hier vielleicht nicht so interessant, so, dann machen wir es lieber ein bisschen kürzer, dann versteht er es besser, ja, also, was wir eigentlich sagen wollen, also solche Sachen kann man schon ganz gut machen und es gibt natürlich auch wie in jedem Fachbereich, sage ich mal, man kann sich so wie Mathematiker besondere Konstellationen und Aufgaben besonders toll finden Juristen manchmal auch bestimmte komplexe Sachverhalte auch besonders geil. So, ja. Und da können die sich dann endlos drüber streiten, so auch in unseren Sitzungen. Das ist schon lustig. Und wo man dann manchmal so als korrelativ drin sitzt und sagt, Leute, kommt, ey, also das interessiert jetzt wirklich denjenigen hier überhaupt nicht und so. Und lass uns gar nicht so ins Detail gehen an bestimmten Stellen. So. Oder man bringt einen ganz anderen Aspekt des Denkens auch tatsächlich ein. So. Und also ich finde das schon sinnvoll. Ich fände es jetzt nicht sinnvoll, da 9 Laien zu haben, um Gottes Willen, das geht gar nicht. Ja, ja. Also es braucht schon eine große und hohe juristische Kompetenz. Aber es kann auch so ein kleines Korrektiv geben in so einem Gericht, wo nochmal ein anderer Aspekt vielleicht reinkommt. Aber das ist jetzt auch nicht jedes Mal so. Ich bin jetzt nicht jedes Mal gegen alle anderen, überhaupt nicht. Ich bin auch ganz oft mit meinen Kollegen einer Meinung. Mhm. So. Also. Und also es ist nicht so viel Reibung, aber ich finde es hilfreich. So. Und es kommt schon auch vor, dass man einer gegen alle ist, das gibt's auch, aber das passiert auch den anderen Kollegen. Ne? Also insofern, das gehört einfach zu einer Streitkultur in so einem Gremium auch dazu, finde ich.
Ja. Ich habe so ein Foto von dir gesehen vor Gericht mit so einem Talar,
Robe, ja.
Also eine Robe. Kriegt man die gestellt vom Gericht oder muss man ins Berufsbekleidungsgeschäft und sich die irgendwie kaufen?
Ich glaube, das Ding ist ganz schön teuer irgendwie. Also unsere Robe ist jetzt auch nicht so wie das Bundesverfassungsgericht, so rot und so. Das ist ja, sie sehen ja immer toll aus, wenn man die im Fernsehen dann sieht. Ja. Unsere ist eigentlich ganz profane, so eine Robe wie auch die
anderen. Musst du auch so einen Hut anziehen?
Nee. Nee, wir haben keine Hüte. Wir haben einfach wirklich nur im Prinzip weißes Hemd, weißer Schlips. Das ist lustig, weil ich kann gar keinen Schlips knoten. Den mussten mir zu Anfang die Kollegen machen. Und jetzt habe ich den Schlips, weil ich sonst nie einen trage. Ich habe den immer so gebunden, dass man den so hoch und runter ziehen kann. Und vor der Sitzung ich benutze diesen Knoten jetzt schon seit 8 Jahren oder seit 9 Jahren. Und ansonsten hat man weißes Hemd und oben diese Robe drüber. Und man kann ja zum Glück auch unter dem Tisch nicht runtergucken, hinter unsere Richterbank. Und unten hast du dann manchmal, wir hatten schon Verhandlungen im Hochsommer, wo wirklich die Richter dann barfuß da sitzen oder so. 40 Grad, ja, also das gibt's durchaus, so sieht ja keiner so, also wenn man da 10 Stunden sitzt, ja, also ja, aber das, ich finde es schon, also kriegt man gestellt und es macht was, das finde ich schon, also zu Anfang kam es mir ein bisschen komisch vor, so wie Verkleidung irgendwie, ja. Aber tatsächlich gibt einem das ja ein Gefühl von der Verantwortlichkeit und man sitzt da eben nicht als Privatperson. Und das finde ich schon gut und wichtig. So, dass klar ist irgendwie, das Verfassungsgericht ist eine von den drei Verfassungsorganen des Landes Brandenburg. So, das ist die Landesregierung, das Parlament und das Verfassungsgericht. So. Und im Zweifelsfall können wir ein Gesetz kippen, das die Landesregierung mit dem Parlament verabschiedet hat. So, das ist eine hohe Verantwortung. So, da haben sich viele Politiker drüber Gedanken gemacht und wir kommen dann daher und sagen, nee, das ist nicht in Ordnung. So. Und deswegen sollte man das auch nicht auf die leichte Schulter nehmen und ich nehme das auch wirklich ernst. Ich beschäftige mich mit den Sachen sehr ausführlich so und deswegen, und das hilft einem manchmal, diese Robe in den normalen Sitzungen tragen wir die natürlich nicht. Wenn wir jetzt ganz normal uns treffen und Sachen entscheiden, ohne Öffentlichkeit sitzen wir so da, wie wir halt so cool, sitzen. Sich,
nee, warte, ich muss gerade noch die Robe anziehen, bevor ich mit dir reden kann.
Das wäre ja auch irgendwie affig. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass irgendjemand von uns so megamäßig darauf steht. So. Also, aber wenn wir jetzt öffentlich verhandeln, ist es auch schön, dass die Leute, die dann kommen und die ihre Sachen bei uns vortragen, dass die schon das Gefühl haben, da ist ein Spruchkörper da, der nimmt sie ernst. So, und das und die sind sich ihrer Verantwortung bewusst. Und es war lustig, in meiner Anfangszeit als Verfassungsrichter, dort wurde ich dann immer manchmal von irgendwelchen Vertretern der gegnerischen Seite meistens dann immer noch extra, kriegte ich immer noch extra auf die Stulle geschmiert. Und nun erkläre ich das nochmal für den Herrn Dresen, wo ich habe dann irgendwann in der Verhandlung auch gesagt, also Sie können schon davon ausgehen, sage ich, wenn ich hier sitze, dass ich komplett eingearbeitet bin, ich brauche von Ihnen keine Extrabelehrung, sage ich. Ich weiß schon, worum es hier geht. So.
Ja, ein bisschen Einschüchterung auch.
Ja, na, man wird ja dann auch ein bisschen verarscht. So. Ja. Und das lasse ich mir natürlich dann auch ungern gefallen, weil ich nehme das schon ernst, wenn ich da sitze und denke, na, so geht es ja jetzt auch nicht. So. Ja. Also ich nehme es ernst, dann nimm du mich bitte auch ernst, weil ich beschäftige mich damit schon, auch wenn es eine komplexe Materie ist. So. Und das finde ich ist wichtig. Wir haben ja auch manchmal Eilanträge zum Beispiel, wo wir nur mit drei Richtern über wesentliche Fragen entscheiden. Zum Beispiel Corona hatten wir viele Verfassungsbeschwerden oder Normkontrollklagen von Parteien, so, wo man plötzlich zu dritt da sitzt und innerhalb von wenigen Stunden grundlegende Entscheidungen fürs Bundesland trifft. Ja. Also ist jetzt eine Versammlungsfreiheit gewährleistet oder sowas. Ja. Und da hat eine Stimme dann plötzlich richtig viel Gewicht. So. Also man kann das Zünglein an der Waage sein bei zwei Kollegen. Ja. Und das, also das hat mich zu Anfang auch ganz schön beeindruckt. So. Und man darf sich davon aber nicht erdrücken lassen, weil man trotzdem natürlich entscheidungsfähig sein muss und eine Stimmenthaltung gibt es bei uns nicht. Man darf sich nicht enthalten.
Ja, verstehe.
Jeder Verfassungsrichter muss sich entscheiden.
Ja, verstehe.
So. Das ist ein ganz schöner Druck.
Ja. So, also. Glaubst du, dass diese Arbeit, also wie gesagt, hast du jetzt 10 Jahre gemacht und das geht ja quasi ungefähr einher auch mit der Zeit, die du an Rabbi gearbeitet hast, da, was ja auch zum Teil Gerichtsdrama ist, im Grunde genommen. Ja. Also zumindest dieses Genre irgendwie so ein bisschen streift. Glaubst du, dass das auch irgendwie miteinander zu tun hat, dass du die Arbeit bei Gericht irgendwie so faszinierend, interessant fandst, dass du offener warst, einen Stoff zu erzählen, der das auch als Teil der Erzählung hat?
Es war tatsächlich so, dass der Rabierstoff schon bevor ich zum Verfassungsgericht kam, da war. Also, aber es hat schon ein bisschen geholfen, sage ich mal. Die juristischen Hintergründe der Erzählung sind ja nicht ganz einfach so. Und es spielt ja natürlich auch eine Supreme Court-Entscheidung eine entscheidende Rolle. Ja. Und das ist nun mal Verfassungsrecht. Und insofern war das für mich schon interessant, aber letztendlich in keinster Weise mit dem vergleichbar, was wir in Brandenburg da machen. Ja. Zum Glück gibt es da nicht Guantanamo oder Vergleichbares. Insofern mussten wir uns mit sowas zum Glück nicht beschäftigen. Aber klar, es gibt ein Grundverständnis so. Das war aber nicht der Auslöser. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich irgendwas vom Verfassungsgericht jetzt in meine filmische Arbeit reinnehme. Ja. Es sei denn, es ist allgemeine Lebenserfahrung. Das auf jeden Fall so. Weil man lernt schon ganz besondere Konstellationen auch dort kennen. Ich kriege natürlich auch einen Einblick so. Also man guckt so ein bisschen ja, ins Räderwerk der Demokratie so rein. Das finde ich schon spannend irgendwie. Ja. Also in unterschiedlichsten Bereichen so. Und also, wie werden Schulen eigentlich finanziert? So lauter Sachen so. Ich sage, eine Schule ist doch da so. Also plötzlich muss ich mich damit beschäftigen. Wo kommt eigentlich das Geld her für eine Schule? So? Ja. Das ist echt interessant. So, wenn man dann anfängt, mal sich da so reinzufummeln. So. Und warum wird sich dann plötzlich darüber gestritten? So? Ja. Und auf welcher Ebene? Und dazu haben wir ja Verfahren gehabt. Oder eben auch, was auch ganz krasse Sachen. Wir hatten Sicherheitsverwahrungsfragen, so gab es ja auch in der deutschen Justiz große Fehlentscheidungen. So. Mhm. Das sind dann auch ganz schön verantwortliche Dinge, wenn es darum geht, jemanden, der vielleicht 7 Jahre in der Sicherheitsverwahrung gesessen hat, da nun rauszuholen oder eben nicht. Mhm. So. Plötzlich liegt sowas bei uns. Und das sind schon ganz schöne Sachen. Ich habe dann auch psychologische Gutachten studiert und alles Mögliche. So, also, ist schon auch, also es ist nicht nur ganz staubtrockene Materie. Es wird auch ganz schön so ins volle Leben reingegriffen.
Kannst du dir vorstellen, irgendwann mal so einen Gerichtsfilm zu machen?
Ey, ich finde, es gibt so geile, ehrlich gesagt.
Ich finde das ein gutes Genre.
Das ist ein tolles Genre. Ja. Also mein Liebster ist ja ehrlich gesagt die 12 Geschworenen.
Natürlich.
Das ist der Hammer, finde ich.
Der
also
Klassiker.
Von Sidney Lumet. Also wirklich, also das ist wirklich ein Meisterwerk, finde ich. Und das ist auch so ein toller Film, finde ich, über Demokratie, wie sowas funktioniert.
Das stimmt, absolut.
Dass einer, ein einziger reicht, der das Stöckchen in die Speichen hält. Und plötzlich steht der Laden und der bringt alle anderen zum Nachdenken. So. Und das finde ich auch so einen mutmachenden Film. So wie dieser eine Typ das schafft, einfach mit sturer Beharrlichkeit den ganzen Laden immer wieder durch die richtigen Fragen zum einen zu provozieren, aber dann das ganze Ding auch umzudrehen am Ende. So. Das ist toll, finde ich so. Und was da sich so für ein Universum an Menschen entfaltet in diesem Film und alles in einem Raum im Wesentlichen, bis auf die kleine Klammer vorne und hinten. Aber ansonsten spielt das Ding ja in einem Zimmer. Das muss man erstmal hinkriegen. Respekt, also geiler Film, also kaum zu toppen.
Naja, das stimmt. Aber ich finde auch diese ganzen, es gibt ja auch diese ganzen Grisham-Filme und so. Das ist einfach immer, ich finde das immer.
Selbst sowas wie eine Frage der Ehre.
Ja,
das ist ein
absolut.
Geiler Film.
Absolut. Ist denn, da kann ich jetzt auch einen guten Bogen zu schlagen, weil ich habe vor kurzem die Serie Goliath gesehen mit Billy Bob Thornton, wo er so einen Anwalt spielt. Es gibt drei.
Nicht gesehen.
Die ist, glaube ich, drei oder vier Staffeln, ist auf jeden Fall abgeschlossen. Sehr, sehr sehenswert, sehr interessant, weil es eben auch dieses Gerichtserzählung hat, aber eben dann auch noch andere Sachen passieren. Ganz interessant gemacht. Und Serien sind ja heutzutage irgendwie, jeder will eine Serie aus allen möglichen haben. Ich habe jetzt von Filmproduktionen gehört in Deutschland, wo am Set direkt die Serie mitgedreht wird, damit man mit der Serie und dem Film gleichzeitig rauskommen kann und damit das kein anderer macht und so weiter. Also es ist weird, wie krass dieses Thema Serie durch die Streamingdienste natürlich plötzlich in den Fokus auch von Filmschaffen geraten ist und dass alle plötzlich irgendwie lieber eine Serie machen als ein Film, wobei sie dann oft nur genauso viel zu erzählen haben und das ist dann immer das Problem bei einer Serie, dass die Folgen 3 bis 5 übersprungen werden können, wo dann irgendwie so Zeit geschunden wird, um dann nur noch Folge 6 bis 8 zu gucken. So, ist das für dich interessant, mal eine Serie zu machen?
Nicht. Nee, ich hatte tatsächlich schon richtig viele Angebote dafür. Ja. So, ich habe sie alle abgesagt, weil also ich glaube, ich bin zum einen zu langsam. Ich würde 4 Jahre an so einer Serie rumschrauben und dazu bin ich einfach zu alt. Irgendwie kriege ich ja nichts anderes mehr hin irgendwie. Und dann, wenn du Pech hast, sieht das dann auch noch keiner am Ende so. Und dann finde es gibt geile Serien. Ich kenne gar nicht so viele, ehrlich gesagt. Ich gucke auch nicht so Serien, weil mir fehlt einfach auch die Zeit zum Gucken. Ja. Und ich habe aber tatsächlich ein paar dann gesehen und manchmal finde ich es ehrlich gesagt auch einfach nur eine gigantische Verschwendung von Lebenszeit. So, also dieses sogenannte horizontale Erzählen, wo dann mal alles, jede Nebenfigur auch nochmal ausgewalzt wird und noch eine eigene Geschichte kriegt und so, wo ich dann auch denke, komm Leute, das können wir auch, wenn wir auf den Plot hier runterdrücken, können wir auch alles kürzer haben und wird wahrscheinlich der bessere Film, der einfach ein bisschen krasser die Konflikte zuspitzt, das ein bisschen steiler anschiebt, so, anstatt dass ich das jetzt hier über irgendwie 8 Stunden erzähle, kann ich auch geile 2 Stunden machen, so. Ja. Und das trifft nicht auf jede Serie zu, ganz klar, also, aber
also Tim Thaler nehmen wir mal da raus.
Ja, Tim Thaler nehmen wir da auf jeden Fall mal raus, also, es gibt schon geile Konstruktionen, wo Serie auch funktioniert, finde ich, aber es sind gar nicht so viele, glaube ich.
Was ist eine Serie, eine so eine Serie, die dir gut gefallen hat?
Also ich fand zum Beispiel übrigens von meinem Kollegen Christian Schwocho Bad Banks, die erste Staffel, ich habe sie mir einfach angeguckt, weil Christian sie gemacht hat, so, weil ich bei Kollegen, die ich mag, auch gerne hingucke. So, ich gucke gerne Sachen, die Kollegen machen, weil ich mich auch gerne mit ihnen darüber unterhalte und so. Und das fand ich zum Beispiel recht interessant und ich habe das gerne gesehen, weil das auch eine Materie ist, die mich total interessiert. Ich hätte mir das eigentlich noch schärfer gewünscht, noch tiefer da in dieses Bankgetriebe reinzugucken. So. Also die hätte für mich zum Beispiel länger sein können und detailreicher. So. Also, aber das fand ich zum Beispiel recht interessant. So. Ich habe wenig so, diese großen amerikanischen Dinge habe ich weniger gesehen. So. Also ich habe mir tatsächlich diese südkoreanische Serie, verdammt, wie hieß sie, die erfolgreichste Serie aller Zeiten, letztes Jahr. Squid Game. Danke, Wenzel, hier hat geholfen. Das habe ich mir tatsächlich dann auch mal angeguckt. Ja. Lustigerweise nur, weil mein Mischtonmeister, mit dem ich gerade Rabier gemischt habe, der hat die deutsche Fassung davon gemischt. Und dann hat er mir immer davon erzählt und gesagt, was für ein Scheiß und so. Und dann las ich aber die erfolgreichste Serie aller Zeiten und dachte, okay, da gucke ich jetzt doch mal rein und so. Und dann
ich fand es ganz gut.
Ja, ich fand es auf jeden Fall interessant, so vielen vielleicht zu brutal so. Aber ich war dann doch überrascht, da gibt es ja dann doch so 2-3 Folgen, wo gar kein Splatter passiert, wo es eigentlich, die fand ich fast am interessantesten. Das hat mich dann auch so daran erinnert, dass das koreanische Kino ja auch sehr sozialkritisch ist. Ja. Und eigentlich ist die Basis von Squid Game ja auch, dass das arme Leute sind. So, die haben einfach nichts mehr zu verlieren. So. Mhm. Und dann hat das Ding trotzdem auch irgendwo einen sehr kapitalismuskritischen Ansatz, finde ich so. Und in manchen Teilen dieser Serie wurden auch philosophische Fragen abgearbeitet, so, also wenn plötzlich bestimmte Konstellationen, ich sag mal, beim Murmeln jetzt da gewählt worden sind und so, wo du plötzlich sagst, ach, die Konstellation, wo die Leute dachten, da gewinnen sie, die ist jetzt richtig tödlich, und das sind dann schon interessante Sachen, wo man plötzlich auch philosophisch anfängt, über so eine Sache nachzudenken, so, verkleidet natürlich in was ganz anderes, so, und manch einer, ich weiß es nicht, mag vielleicht das andere gar nicht sehen, was uns da möglicherweise interessiert oder so, aber ich fand die auch jetzt nicht so schlecht, wie sie gemacht wurde, so. Dann habe das eigentlich dann doch ganz interessiert angeguckt, auch bis zum Ende tatsächlich so. Und da merkt man dann doch, irgendwie funktioniert so eine Konstruktion, ja, und sowas gucke ich dann auch gerne. Ich würde es aber, glaube ich, nicht drehen. Also wie gesagt, ich bin einfach auch zu lahm. Also ich brauche einfach endlos, um Projekte zu entwickeln und ich bin auch nicht schnell im Schnitt, so. Ich schneide an meinen Filmen auch endlos so und ich sitze 5 Monate im Schneideraum so und bastel an den Dingern gemeinsam mit meinem Schnittmeister. Jetzt rechne das mal hoch auf so eine ganze Staffel. Oh Gott, da sitze ich jahrelang. Also würde auch gar kein Streamer und kein Sender mitmachen, die würden mich feuern. Ja? Also wir sagen, da holen wir jetzt aber mal einen Kollegen, der das ein bisschen schneller und ein bisschen effizienter hinkriegt. So. Und das sind auch so Gründe. Also, aber, und dann finde ich ehrlich gesagt beim Kino auch wirklich eine Sache unschlagbar, dass du die Chance hast, wenn du einen Kinofilm gut platziert kriegst, eine gesellschaftliche Diskussion anzuschieben. Mhm. So, das klappt nicht immer, aber manchmal klappt es. Und wenn das klappt, ist das toll. Und dann schafft das irgendwie aus komischen Gründen nur das Kino. Ja, also so eine Debattenkultur. Lustigerweise werden die Filme ja relativ betrachtet gar nicht von so vielen Menschen gesehen. Ja, also Gundermann haben 400.000 Leute im Kino gesehen. Das ist jetzt im Verhältnis zu jeder Fernsehproduktion ein Witz. Ja, also und trotzdem hat er in die gesellschaftliche Debatte reingestrahlt in der Zeit, als er rauskam. So, und dann natürlich gucken ihn dann später auch noch Leute im Streaming und im Fernsehen. Ja. Der kommt ja dann über die verschiedenen Auswertungsstufen. Aber sowas finde ich dann schon interessant. So. Und das schafft man bei einem Streamer oder so sehr, sehr schwer. Auch mit einem Fernsehfilm ist das sehr schwer, weil dazu ist das dann doch wieder ein zu kurzer Slot, wo der Fernsehfilm die Präsenz hat. Ja. So ein Kino ist dann doch über ein paar Wochen zumindest.
Manchmal geht es so mit der Brechstange, also wenn man so diese Schirach-Verfilmung, wo so wirklich, die so darauf angelegt sind, bitte diskutieren Sie unbedingt noch mit uns über diesen Film. Da funktioniert es dann aber so aus sicherer Sicht. Ich meine, bei dir ist ja auch bei Wolke 9, hast du die gesellschaftliche Diskussion angeschlossen, ob alte Menschen Sex haben dürfen zum Beispiel. Das ist ja überall diskutiert worden, wochenlang.
Das greift dann plötzlich auch die Bildzeitung Bildzeitung auf, die hat den Film plötzlich unheimlich supportet. Ich dachte, was wird das denn jetzt irgendwie, weil das haben wir natürlich nicht, das war ja so ein, der Film war ja eigentlich eine Revolte von mir. Ich habe mich über einen anderen Film, über einen spanischen Film, Elsa und Fred hieß der, eigentlich nur aufgeregt, den ich im Kino gesehen habe, weil da waren so diese tuttligen alten Leute in Sepiafarben, die dann nochmal zum Fontana di Trevi fahren und bestenfalls so ein scheues Küsschen sich geben dürfen. Ja. Und ich habe mich über diesen Film so wahnsinnig geärgert. Und meinem Produzenten Peter Rommel mal beim Bier abends mein Herz ausgesagt, so ein Kitsch und so ein Scheiß und warum dürfen alte Leute eigentlich nicht und hm. Ja. Und dann sagte er, na lass uns machen. So, wie gesagt, ach ja, das ist eigentlich eine Idee. So. Und dann, den haben wir relativ schnell aus dem Boden gestampft. Das hat bei dem Film wirklich nur ein halbes Jahr gedauert, dann haben wir gedreht. Ja, und aber der war natürlich überhaupt nicht auf so ein, das war kein Film, der jetzt in Diskurs reinstrahlen soll. Das habe ich auch überhaupt nicht erwartet. Ja. So. Also, dass der dann plötzlich so durch die Decke ging, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Der wurde ja auch international extrem viel verkauft. Ich glaube, das ist international wahrscheinlich mein erfolgreichster Film. So. Und weil der in viele, viele Länder verkauft worden ist. Aber das, der kam aus einem ehrlichen Erzählimpuls raus und überhaupt nicht spekulativ. Und dann habe ich mich halt extrem gewundert, als ich dachte eigentlich, das ist so ein Nischenfilm. So. Ja. Und dann wundert man sich plötzlich, dass alle Medien plötzlich drauf springen und plötzlich kriegt er so einen Schub irgendwie. Das ist dann eine unheimlich schöne Erfahrung. So in dem Fall hat es ja auch gut funktioniert. Und die lustigste Erfahrung war, dass mir so, weiß nicht, 3-4 Wochen nachdem der Film raus war, schrieb mir der Betreiber von irgendeinem so Seitensprungportal. Sowas gibt es irgendwie, wo du dir, wenn du verheiratet bist, irgendwie einen Seitensprung organisieren, klar, mit einem anderen verheirateten Partner wahrscheinlich so. Und der schrieb mir nur, ja, seit dem Start des Filmes hätte die Zahl der über 70-Jährigen, die sich bei ihm angemeldet hatten, sich mehr als verdoppelt. So. Okay, jetzt habe ich also die Rentner zum Seitensprung ermutigt. Geil. Also da merkt man dann so einen ganz direkten Effekt. Das ist schon auch ziemlich lustig. So. Also, und, aber hat mich dann auch gefreut, weil das ja auch dann letztendlich zu einem Selbstbewusstsein bei älteren Menschen total führt irgendwie, dass man sagt, nee, ich kann mich auch mit über 70 zu meiner Sexualität bekennen. Warum auch bitteschön nicht?
Na, finde ich auch. Finde ich auch einen sehr schönen Effekt. Ich bin wahnsinnig gespannt, was wir noch alles von dir sehen werden, lieber Andreas. Das ist ja, wie gesagt, deine Filmografie, dein Oeuvre ist so unterschiedlich und so vielfältig, dass ich glaube, wir jetzt nicht bei Biografiefilmen enden werden. Sondern
keine Ahnung.
Wahrscheinlich kommt irgendwann so ein Science-Fiction oder so.
Oder ein Thriller. So, das wäre schon Thriller auch geil. Ein Thriller hätte ich echt wirklich Bock drauf. Ja, also, da muss einem aber richtig Gutes einfallen.
Na, wenn in deinem Thriller eine zersägte Jungfrau vorkommt, dann weiß ich ja, woher du es hast.
Ja klar, nee, dann würde ich dann aber bitte dich zersägen, ja, Nils, weißt du? Also, wenn schon, denn schon. Dann musst du mit. Dann musst du mit. Also,
ich bin dabei. Ich
oder
bin
ein bisschen Zauberer, weißt du, den Lustlosen.
Ja, genau. Ich danke dir auf jeden Fall recht herzlich, dass du heute hier gewesen bist.
Hat Spaß gemacht.
Ich fand auch. Ich fand es ein super Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank, Wenzel, der war heute unser Producer und hat uns geholfen, auf den Namen Squid Game zu kommen.
Vielen Dank.
Hat die Currywurst angenommen, als sie geliefert wurde. Also ohne dich wäre das hier nicht gegangen, Wenzel. Danke dir von Herzen. Und liebe Hörerinnen und liebe Hörer der Nils Wokeberg Erfahrung, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Die Nils Wokeberg Erfahrung. Von und mit Nils Wokeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Buckeberg. Nils Buckeberg.